ARD.
Diesmal freuen wir uns auf das Fenster, das uns Profimusiker, Geiger und Violinist Philipp Mesin aka Fila aufmacht. Er galt als Musikwunderkind und hat schon früh einen Geigenwettbewerb nach dem anderen gewonnen. Und dann hatte er tolle Ideen am laufenden Band. Wie die gute Idee, Gangstergeiger zu werden, bevor es in Europa überhaupt Gangster-Rap gegeben hat. Diamanten oder trotz Haftbefehl Drogen zu schmuggeln, während er als Geiger mit dem Orchester auf Welttournee war. Als er dann am Flughafen rausgefischt worden ist, hat er übrigens die Drogen, die er dabei hatte, in der Ritze eines Polizeisofas versteckt. Dann erzählt er uns auch noch, wie sein Leben als Profigeiger bis jetzt ausgesehen, warum er trotz stabiler Einkünfte auch noch krumme Dinger gedreht und wie sich das alles mit seinem Konsum vertragen hat. Das hier ist ausdrücklich keine Folge, die Konsum verherrlichen soll. Fila erzählt, wie er die Sachen damals wahrgenommen hat. Hilfe und Anlaufstellen findet ihr in den Shownotes, genau wie einen Link zu unserer Twitch-Folge mit Fila.
Jetzt hatte ich natürlich das Problem, mein Heroin ist weg.
Das ist ein Problem.
Genau, und das ist jetzt 12 Stunden lang nur ein psychisches Problem und ab 12 Stunden wird es dann auch ein physisches Problem. Mhm. Das heißt, du musst jedes Mal mindestens so gut sein wie davor. Aber die Leute erwarten, dass du eigentlich sogar noch besser bist als das letzte Mal. Dabei verstehen sie nicht, dass es da kein Besser gibt, dass Besser eigentlich nur von innen kommt und sie müssen es besser aufnehmen, ganz einfach. Wenn ich mir zum Beispiel so Play Along Bach oder Vivaldi und spiele dann zu Hause dazu mit nachts und so, da kommen mir manchmal die Tränen und ich bin einfach glücklich und es ist mir egal, ob da jemand zuhört oder nicht. Das ist so eine Katharsis. Du wachst auf als neuer Mensch irgendwie. Das ist wie eine Neugeburt.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Einen wunderschönen guten Abend. Hier wird schon gekichert. Wir sind wieder in der Haus. Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Wir freuen uns so sehr.
We are all mad here.
Yes, we are.
So ist es auch.
Wir haben gerade, bevor die Aufnahme losgegangen ist, nochmal darüber geredet, dass ich dich diese Woche konsultiert habe für einen anderen Podcast, den ich noch mache, einen True Crime Podcast, wo ich gesagt habe, okay, da ist jemand, der hat so einen extremen Fetisch und ich finde niemanden, mit dem ich darüber reden kann. Und dann wusste ich kriege da eine, das klingt blöd, aber eine emotionslose Einschätzung. Also ohne jetzt irgendwie, genau, ohne dass du jetzt sagst, nee, lehne ich komplett ab. Und es hat mir sehr geholfen. Und da ist auch, finde ich, deine Rolle hier sehr, sehr, sehr wertvoll. Also egal, wen wir treffen und wen wir hier sitzen haben, du kannst verstehen. Mhm. So, ne? Verstehen auch mal ohne einverstanden zu sein, aber verstehen.
Vielen Dank für das tolle Kompliment. Mir wurde schon mal gesagt, dass ich Leute ganz gut so oder Menschen ganz gut so sein lassen kann, wie sie sind. Mhm. Und das ist etwas, was ich versuche beizubehalten. Man muss, wie du gerade sagtest, nicht mit allem einverstanden sein, aber Verständnis ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft allgemein etwas, was wir immer mehr im Alltag integrieren sollten.
Safe. Ne?
Nicht so schnell urteilen, das ist so ein bisschen unsere Mission.
Ich habe das gerade erst erlebt. Ich war jetzt 4 Tage auf Workshop-Woche an der Schule und wo du gerade Verständnis sagst, ich habe wieder mal gemerkt, dass nicht alle Lehrer, aber einige Lehrer, wir haben so 2 Stunden mit Lehrern noch gearbeitet und Lehrerinnen, dass da einige echt weit weg von den Lebensrealitäten ihrer Schüler und Schülerinnen sind und dass es denen schwerfällt, die Perspektive zu wechseln und Verständnis aufzubringen für die dann teilweise doch schon harten Lebensrealitäten bei so jungen Menschen. Mhm. Und da haben wir erstmal wieder gerüttelt und
das ist sehr wichtig und das ist auch super interessant, was du gerade sagst, weil sich nicht verstanden zu fühlen, staut sich ja auch immer weiter an. Egal ob bei jungen Leuten oder auch teilweise Menschen, die dann irgendwann als Kunde zu mir kommen, da hat sich oft so viel Unverständnis von außen angestaut, dass diese Menschen schon mehr als dankbar sind, in irgendeinem Rahmen mal sich verstanden oder auch einfach akzeptiert zu fühlen.
Mhm. Ja, das setzt aber voraus, dass du wirklich zuhörst.
Verstehen willst auch.
Und manchmal ist es auch gerade jetzt mit dieser Situation, die du mit den Lehrern und den Schülern, natürlich, du bist eine Person, du hast da 30 Schicksale irgendwie vor dir sitzen und von denen sind irgendwie 25 ruhig und machen mit so und 5 sind auffällig. Und dann ist es super schwer, diese 5 auch noch sich da rein zu versetzen und zu sagen, ey, ja genau, und die bräuchten es jetzt eigentlich. Also du hast ja auch noch die anderen 25. Und bei mir war das echt zum Beispiel mit die ganze Arbeit in den Schulen, die ich gemacht habe, war dann irgendwann der Punkt, das erste Mal habe ich dann verstanden zum Beispiel, dass Schuleschwänzer zum Beispiel. Ich dachte immer, Schuleschwänzer haben keinen Bock auf Schule, weil es bei mir so war. Und dann aber zu verstehen, es gibt so viele Leute, die Schuleschwänzen, weil sie dort gemobbt werden, schlechte Erfahrungen haben, weil es zu Hause so beschissen ist, dass sie es nicht schaffen, in die Schule zu gehen.
Ja.
Das habe ich erst bei der Arbeit in der Schule gesehen. Als Schüler war mir das überhaupt nicht bewusst. Ich dachte mir so,
Gespenster sind zu cool, um im Unterricht zu sein.
Genau, ich bin ja auch nicht da, ja, weil ich keinen Bock habe. So,
ich bin auch rauchen gewesen in der Zeit.
Und das ist für Lehrer super schwer zu verstehen, also zu akzeptieren.
Safe, safe. Wir haben gestern erst eine Studie gesehen, hat uns einer von den Lehrern gezeigt. Da wurden Schüler befragt, wie gesehen sie sich in der Schule überhaupt fühlen. Und 60% haben gesagt, gar nicht.
Und das glaube ich sogar. Und ja, das ist vielleicht sogar noch konservativ angegeben von den Schülern, die sich einfach nicht trauen zu sagen, ja, ich will mich aber auch nicht so wirklich gesehen hier.
Ich wurde immer ein bisschen zu viel gesehen in der Schule.
Ich wurde auch immer sehr viel gesehen und irgendwann hat man mich stets vor der Tür gesehen und da musste ich die Klinke runterdrücken.
Tag halt. Ja. Tag, so, ich sitze und mach so.
Und da kamen dann die Maximilian Pollux und so auf dem Flur vorbei. Ach moin, du auch draußen? Ja, ich auch. Bringst du Lust und trink mit? Ja, ich komm gleich.
Was war bei euch los die Woche?
Bei mir war gut so. Ich sitze zu Hause und schreibe jeden Tag 14 Stunden an meinem Buch, wenn ihr mich supporten wollt. Maximilian Pollux, Gefährliches Ego heißt das Buch. Und das Schöne ist, man kann es jetzt schon vorbestellen, es ist aber noch nicht geschrieben.
Also, es ist in der Mache.
Ihr solltet es jetzt vorbestellen, weil dann könnt ihr euch wirklich danach auf die Fahne schreiben, ihr habt teilgehabt an diesem Entstehungsprozess, weil je mehr Bücher vorverkauft sind, desto unwahrscheinlicher ist, dass ich es abbreche. Weißt du, weil es vergeht kein Tag, an dem ich nicht sage, ich gebe auf, halt, ich mache das nicht weiter.
Das machst du nicht.
Jetzt geht's nicht mehr langsam.
Ja, der Punkt des Aufgebens ist schon längst überschritten.
Also das ist meine Woche. Meine Woche ist richtig Ding so. Ich habe Sonne nicht gesehen. Die Hunde schauen schon immer so, wenn sie mich sehen, so diese, so, was macht
der? Wer ist dieser Mann?
Wer ist dieser Mann? Meine Finger haben Hornhaut.
Boah.
Vom Schreiben.
Vom ganzen Tippen und
Schreiben. Ganz Rücken verkratzt, weil ich so da sitze wie so ein.
Ist kein leichtes
Mr.
Leben
Burns.
Als Autor, ja. Danach wird es erstmal Zeit
das
für eine.
Ausgezeichnet. Hey, wenn es fertig ist, werdet ihr den Party-Pollux sehen.
Ich hoff's.
Ich hüpfe von Sexparty zu Sexparty, von Fetischclub zu
also
Fetischclub.
Also bei der nächsten Kinky-Party hast du mir ja schon abgesagt, mein Freund.
Wann waren die?
Die ist erst im Mai.
Ach, da bin ich.
Ja, da bist du nämlich nicht dabei.
Da bin ich in Florenz.
Na gut, dann machst du halt da, was du willst.
Also, das war meine Woche.
Ja, meine Woche, Herrinnen-like, jeder Tag ein Fest, jeder Tag wunderschön. Ich stehe täglich ohne Wecker auf. Ja, da bin ich sehr stolz drauf, das habe ich mir erarbeitet und das lasse ich mir nicht mehr nehmen. Wirklich nur zu ganz, ganz schlimmen Terminen stelle ich mir mal einen Wecker, wie zum Beispiel Tierarzttermine mit meinem Hund. Das stand diese Woche an, ist aber alles Roger soweit. Ansonsten, ja, produziere ich Content, natürlich auf den Schmuddelplattformen und nicht auf den anderen. Und freue mich jeden Tag aus dem Bett zu springen.
Herrinnen-Vibe ist geil.
Ist das, geil.
Dieses Boss-Bitch-Ding, was yes, man sagt. Okay, jetzt verstehe ich.
Ja.
Wieso habe ich das nicht? Wieso bin ich nur so am Buckeln wie ein Sklave?
Weil ich diese gute Idee hatte. Und da wären wir auch schon beim Motto unserer Staffel. Ich dachte, es wäre eine gute Idee.
So ein krasser Gast heute, Mann, Leute.
Wir haben einen super krassen Gast, aber wir haben auch voll viele Zuschriften bekommen.
Ronny hatte auch eine gute Idee. Der hat uns nämlich geschrieben.
Eine krasse Idee.
Also richtig krasse Idee. Er hat gedacht, es ist eine gute Idee, sich von einem Tantra-Escort-Callboy entjungfern zu lassen. Und heute sagt er, dass das eine sehr gute Idee war, denn statt Charme und Schmerz und vielleicht irgendwie auf einer Rückbank irgendeine schnelle Nummer, hat er 4 Stunden Respekt und Vertrauen und Wertschätzung erfahren. Und das in beide Richtungen. Und ist sogar heute noch mit ihm in Kontakt. Also Respekt, gute
Idee. Fabelhaft. Vielen Dank für diese Zusendung. Möchtest du was dazu schreien?
Ich habe nur jubeln.
Also ich möchte auch nur jubeln. Das ist perfekt gelaufen. Und dazu passend habe ich auch vor wenigen Tagen eine DM bekommen bei Instagram von jemandem, der ebenfalls eine erste Erfahrung machen möchte. Und ich habe quasi das, was hier passiert ist, empfohlen. Also sich in diesem Rahmen jemanden zu suchen, der da mit Verantwortungsbewusstsein und auch irgendwie, ich nicht selbst, du Grinsebacke.
Nein, ich hab zwei, da waren jetzt viele Sachen. Er so, boah, ich würde so gern pegging und das erste Mal pegging. Und du so, hier ist eine Telefonnummer, ruf da an, komm wieder, wenn du es kannst. Also.
Nein, ich habe da eine Empfehlung rausgegeben und ich habe mich aber auch sehr gefreut, dass man sich scheinbar auch irgendwie an uns wendet, wenn man ja so eine Idee verfolgt. Und in diesem Falle ist es perfekt gelaufen. Also besser hätte es nicht gehen können, als da so einen Kontakt herzustellen, der auch noch über Jahre hält und so eine rein positive Erfahrung erzeugt hat.
Wer hat schon ein geiles erstes Mal gehabt?
Ja, eben.
Weißt du so, wer... Also das ist ein bisschen blöd und so, aber gerade passivere Partner, also ist jetzt egal, ob du Mann oder Frau bist, aber wenn du eher passiv bist, wer hat da schon ein geiles erstes Mal gehabt?
Ich habe mich sowas von da reingelogen.
Ja, du warst immer aktiv. Also, ich weiß nicht, oder? Ich wollte jetzt das nicht in den Mund nehmen.
Ach so, bei dem ersten Mal. Ja, ja.
So, das andere war doch damals, da war ich noch dabei, so in Berlin damals.
Ey, irgendwann glaubt meine Frau, das war nur hier.
Ist okay.
Ja, aber es ist Valentinstag, wir reden hier über solche Sachen. Uh-huh. Eure Frauen sind beide nicht hier. Wir verbringen den Valentinstag gemeinsam, also es kann nur wild werden. Und wilde Ideen hat auch unser heutiger Gast schon eine Menge gehabt in seinem Leben. Felipe Messin, habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen?
Jeder darf ihn aussprechen, wie er will. Messin.
Auch Fila genannt, das ist so ein Spitzname von dir. Genau, und du hast so viele gute Ideen schon gehabt, bei denen ich also hochmotiviert dabei gewesen wäre wahrscheinlich. Und zwar hast du dir überlegt, quasi ein Gangster-Geiger zu werden, bevor es überhaupt Gangster-Rap gab.
Ich habe es natürlich 30 Jahre versteckt, es war parallel. Also ich war Geiger, bin immer noch Geiger.
Fangen wir mal ganz vorne an. Genau, stell dich gerne mal vor, wer bist du, wie alt bist du, was führt dich hierher? Ja, und was war deine gute Idee?
Genau, das sind die Sachen, die wir alle wissen wollen.
Also, ich bin der Felipe Messin. Ich bin jetzt schon so alt, dass ich drüber nachdenken muss, wie alt ich bin. Ich bin 47 und in Heidelberg geboren, glaube ich. Ich weiß es nicht genau, weil ich bin weiß, ich kenne meine echten Eltern nicht. Und bin aber in Heidelberg aufgewachsen, die ersten 6 Jahre bei meiner Oma, bei meiner russischen Oma auf der Couch. Also ich nenne sie meine Oma, ist jetzt natürlich nicht meine leibliche. Und bin dann mit 6 in das Haus meiner Adoptiveltern gezogen. Hab dann nach außen hin ein schönes Leben geführt, wie man so sagt. Ja, nach außen, hui, innen, pfui. Mhm. Also ich durfte alle Instrumente lernen, ich durfte alle Sportarten ausprobieren, ich durfte sozusagen alles machen. Aber zu Hause war kein familiärer Zusammenhalt, es wurde nur gestritten, gelogen. Es war also kein schönes Zuhause, was mich dann halt irgendwann ganz mal kurz auf die Straße gebracht
hat. Bist du das einzige Kind gewesen?
Nein, ich habe noch eine Adoptivschwester, eine ältere.
Okay.
8 Jahre älter.
Sie ist das leibliche Kind von deinen
Eltern. Genau, die ist das leibliche Kind. Und da kommen wir später noch dazu, wie ich drauf gekommen bin, dass ich überhaupt adoptiert bin. Aber also wie gesagt, meine ältere Schwester hat Geige gespielt und ich bin irgendwann mal mit zum Geigenunterricht gegangen und habe dann ihre Geige genommen. Und dann hat der Lehrer irgendwie gemerkt, wie ich die Geige anfasse und so, dass ich dann Talent für habe.
Intuitiv.
Und, genau. Und
Nina, du beschreib ihn mal, den Mann.
Für alle, die nur zuhören, Philipp ist dunkel gekleidet, er trägt coole Boots, maskulin, auch so ein bisschen ganz leicht used Look, aber das sind auf jeden Fall frische Schuhe, die extra so aussehen, eine schwarz-graue Jeans, ein schwarzes, gut sitzendes Hemd mit einem weißen
Feinripp-Shirt.
Ist mit einem Wife-Beater-Feinripp-Shirt drunter, ein grauer Schal, dazu schwarze Lederarmbänder. Man sieht, dass du irgendwo auch tätowiert bist. Das kommt so ein bisschen aus dem Hemd raus. Und dein Gesicht, du bist verschmitzt, wenn ich das wertend sagen darf, verschmitzt. Irgendwie, man sieht, dass du was erlebt hast, aber trotzdem siehst du, deine Augen sind jung. Also irgendwie hast du einen sehr wachen Blick. Würde ich sagen, kurzes, aber zurückgekämmtes graues Haar und natürlich den schönsten silbergrauen Bart, den wir hier im Studio jemals hatten. Du bist schlank, also ein drahtiger, sportlicher Mensch. Und weiß ich nicht, deine Ausstrahlung ist einfach positiv auf mich wirkt.
Eine Sache hast du nicht gesagt, die mich wundert.
Lass mich kurz überlegen. Keine
unfassbar gepflegte Hände.
Also das wundert mich jetzt, weil ich tatsächlich meine Hände überhaupt nicht pflege.
Sag doch sowas aber, nicht. Ja, doch, gut, die Nägel sind perfekt geschnitten, gefeilt.
Sag doch sowas.
Also okay, ich möchte jetzt hier nicht meine Hygienesachen irgendwie preisgeben, aber um ehrlich zu sein, schneide ich mir die Nägel nicht.
Was? Wie kommt es denn, dass die so aussehen?
Ja, ich bin aber auch.
Nein.
Und dann feilst du die oder was?
Nee.
Aber also, die sind ja super gepflegt. Also das schaut alles gepflegt. Ich meine jetzt auch nicht nur die Handy. Weißt du, was ich nämlich zuerst gesehen habe?
Guck mal, hier
ich
ist eine Narbe,
bei dem
hier
zum Beispiel
ist
keine
Narbe,
Ohrhaare.
Hier ist ein Kratzer,
genau, keine Ohrhaare, keine Nasenhaare. Der Bart ist auf jeden Fall auch getrimmt. Und du hast ein paar Narben im Gesicht sogar, oder?
Es, ja.
Und irgendwie sieht es aber aus, also wie, die sind sicherlich echt, aber das sieht aus, als wäre das Body Modification, als müssen die da sein.
Ja.
Einfach wie so ein, du siehst aus wie ein Filmcharakter.
Ja,
auf jeden Fall. Bevor wir jetzt zurück,
also, du erinnerst mich an Scar von The Lion King, von König der Löwen. Er wäre quasi Scar. Ja, damit ihr euch vorstellen könnt.
Ja, aber jetzt weiß ich.
Doch, das
war
Scar ist der coolste gewesen.
Eher wie der Patriarch, so auch jetzt in einem Gangsterfilm könntest du auch noch der Patriarchen spielen, russische Mafia-Ding, das so könnte, würde auch gehen.
Ja, gut, ich bin ja unter Russen aufgewachsen, ich empfinde mich ja auch als Russe. Und natürlich, man strahlt nach außen aus, was man innen fühlt. Also es kommt ja alles von innen. Und das, was ihr gerade beschrieben habt, das ist schon so auch ein Idealbild, was ich so wahrscheinlich auch verfolgt habe die letzten 30 Jahre. Und dadurch hat sich das sozusagen so, habe ich mich dahin verwandelt, der jetzt so schön beschrieben wurde.
Das finde ich sehr interessant, dass du das als Mann sagst, denn als Frau, ich spreche jetzt mal im Kollektiv, aber als Frau sind wir schon sehr darauf konditioniert, immer unser Bild zu perfektionieren und irgendwann mit beispielsweise 30 kommt man dann hoffentlich an den Punkt, wo man sagt, na jetzt bin ich so, wie ich mich immer haben wollte. Und das mal von einem Mann zu hören, finde ich gerade ganz erfrischend.
Mhm. Geil. Ich würde gerne, bevor wir zurück zu deiner Schwester kommen, weil da sind wir gerade einfach reingegrätscht, nochmal kurz die gute Idee hören. Weil da ist dir das so ein bisschen aus den Augen verloren. Wenn du es in einem Satz sagen müsstest, genau. Was war deine gute Idee?
Also die gute Idee, die ich heute präsentiere, ist, ich habe gedacht, es wäre eine gute Idee, Diamanten zu schmuggeln auf eine Konzertreise.
Das klingt nach einer super Idee.
Das klingt, als wäre es eine sehr gute Idee. Also jetzt zuallererst mal geht's los. Du, Geiger, wie wird man denn bitte Geiger? Du hast gesagt, dann hattest du eine Geige in die Hand genommen und dann hat irgendwer gesagt, gut.
Ja, also der Geigenlehrer meiner Mutter, das war ein Ungar. Und meine Mutter ist Russin und sie liebt klassische Musik. Und also wie gesagt, ich habe Eiskunstlauf gemacht und Rugby gespielt, sogar semiprofessionell. Also so hoch, wie man in Deutschland Rugby spielen kann. Deutscher Meister, Jugendnational. Genau, ist ja. Die Rugby-Hauptstadt Deutschland.
Hochburg, ja.
Genau. Und einfach, man hat gesehen, dass ich da ein Talent für habe. Und mit 6, mit 7, da will man ja irgendwie seinen Eltern alles recht machen und seiner Umwelt und so. Und ich habe dann halt natürlich versucht, ein guter Geiger zu werden. Und es ging ziemlich schnell, dass man gesagt hat, okay, ich bin jetzt so schnell so gut geworden, dass ich mit 10 schon an die Musikhochschule durfte als Jungstudent. Das heißt, ich bin dann aus der Schule raus und habe dann, in Deutschland gibt's viele, es gibt jetzt vielleicht, weiß nicht, im Moment gibt es wahrscheinlich, schätze ich mal, 500 Jungstudenten in Deutschland oder so auf allen Instrumenten. Das ist jetzt nicht was, was nur einer pro Jahr irgendwie erreicht oder so. Aber wie gesagt, ich war Jungstudent, bin dann immer schnell zum besseren Lehrer. Also die Lehrer waren so fair, dass sie dann schnell gesagt haben, okay, wir bringen ihn zum nächstbesten. Und dann 1990 war der Zufall, dass der weltberühmteste Professor, damals war er noch nicht der weltberühmteste, aber der gilt als der berühmteste Professor, Professor Sacherbronn, ist damals in den 1990 nach Lübeck gekommen zum Schleswig-Holstein-Festival. Und eine Freundin, eine Russin, die den rübergebracht hat, hat meiner Mutter Bescheid gesagt. Und dann haben die mich nach Lübeck gebracht und dann bin ich bei ihm sozusagen die Meisterklasse aufgenommen worden. Mhm. Meisterklasse heißt, ich darf dort leben, ich muss nichts für den Unterricht bezahlen. Ich war sozusagen privilegiert.
Wie alt warst du? 11. Aber dann bist du doch, also ich weiß, man wird das Wort selber wahrscheinlich nicht verwenden oder so oder nicht so gern oder so, aber das ist doch ein Wunderkind.
Ja, das ist das, was man heutzutage Wunderkind nennt, aber der Begriff ist natürlich inflationär auf jeden Fall, ja, weil talentiert wird auch reichen und so. Ich meine, Wunderkind ist wirklich jemand, der ein Wunderkind ist, so wie Mozart. Also Leute, die wirklich in jungen Jahren etwas schaffen, was kein anderer schafft. Das ist ein Wunderkind. Das, was ich gemacht habe, haben Jahrhunderte andere auch schon geschafft. Das heißt, ich bin jetzt nicht ein so herausragend.
Okay. Wie alt warst du?
Aber trotzdem, im Volksmund ist das Wunderkind. Also das wird dafür benutzt. Und ja, ich habe auch dieses Wunderkindleben dann geführt.
Das ist ja, ja das, genau. Dann geht es ja auch so weiter.
Genau.
Wie alt warst du, als du das erste Mal eine Violine in der Hand hattest?
6.
6.
Mit 5 habe ich Klavier begonnen und mit 6 war dann dieser Moment mit meiner Schwester, dass ich die Geige genommen habe.
Und crazy. Jetzt ist ja, weil dieses Wunderkind-Ding ist ja, du hast ja jetzt auch schon gesagt, jetzt wie Mozart oder Carlsen beim Schach, genau. Perelman in der Mathematik. Genau. Und jetzt habe ich eine Frage für dich als professionellen Musiker und jemand, der diesen Wunderkind-Status auch selber hatte. Kann es sein, dass das eigentlich nur in Bereichen möglich ist, die mit Mathematik zu tun haben? Also weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja, ja. Mhm. Also tatsächlich gibt es Wunderkinder nur in den klassischen Künsten. Mhm. Das heißt also Geisteswissenschaften und klassische Künste wie Musik, Malerei, Kunst, Literatur, Sprachen. Dieses Wunderkindleben habe ich dann tatsächlich geführt. Wie sah das aus? Das sah im Prinzip geil aus, ja. Das heißt, ich musste nicht in die Schule gehen. Ich habe nur in Restaurants gegessen. Ich hatte mit 13 meine erste eigene Wohnung. Bitte?
Hattest du denn Privatunterricht für die Fächer, die wir niederen Nichtmusiker?
Also, nein, ich bin dann erstmal gar nicht mehr in die Schule gegangen. Das hat mir gepasst. Also ich wollte jetzt nicht unbedingt in die Schule gehen. Jetzt im Nachhinein bereue ich es. Ich wäre gern wieder in der Schule als normaler Schüler. Ich hätte es gern nochmal durchlebt, das Ganze. Aber damals wollte ich nicht in die Schule gehen.
Dieses Wunderkind-Ding, ne? Oder Supertalent im Sport und so. Ist das wirklich ausschließlich Riesentalent oder ist das Drill jeden Tag vom Allerfeinsten?
Das ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber man sagt so 90% ist Fleiß und 10% ist Talent. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen plakativ gesagt, weil wenn du die 90% Fleiß bringst und die 10% Talent nicht hast, hilft dir das nichts. Genauso wie wenn du 10% Talent hast und die 90% Fleiß nicht. Bei mir war das so, ich war fleißig, wenn ich musste, aber ich war ein Halodri. Ich habe Sachen gemacht. Ich habe zum Beispiel mich beim Üben aufgenommen und habe dann die Stereoanlage so eingestellt, dass sich das ziemlich echt anhört und hatte damals in 90er Jahren BASF-Kassetten 90 Minuten. Ich wusste, 45 Minuten kann ich aus dem Fenster abhauen und dann zurückkommen, die Kassette umdrehen und wieder raus. Und hab dann sozusagen, dass im Haus alle gedacht haben, ich übe.
Ja, aber bin halt den ganzen Tag so.
Ja, und deswegen, und es war halt so, da hat mir mein Talent mehr geschadet als genutzt, weil ich dann vor den Unterrichtsstunden halt irgendwie schnell 2-3 Stunden geübt habe und das aufgeholt habe, was andere irgendwie eine Woche gebraucht haben. Mhm. Und mein Lehrer war dann zufrieden und es ging auch voran. Aber ich habe natürlich nicht das rausgeholt, was ich hätte rausholen können, wenn ich vernünftig gewesen wäre. Aber da kommen wir wieder zum anderen Thema. Ich weiß natürlich, wie schön es ist, ein klassischer Geiger zu sein. Und ich weiß auch die Vorteile. Ich habe es auch genutzt, dieses tolle Leben, was ich alles gesehen habe. Was ich alles die Welt bereisen konnte und die schönen Konzerte und tolle Menschen kennenlernen. Alles wunderbar. Ich bin sehr dankbar dafür. Aber das bin trotzdem nicht wirklich ich gewesen. Ja. Ich wäre eigentlich lieber... Also entweder so Elitesoldat oder Rennfahrer oder Jetpilot oder sowas. Oder von mir aus Gangsterboss oder irgendwie sowas. Also oder Boxer oder irgendwie. Also jetzt, ja, da, das wäre eher mein Ding gewesen.
Du bringst einen Konflikt, den ich super oft sehe bei Eltern, die sich bei uns melden. Weil bei uns melden sich ja, wenn sich Eltern bei uns melden, dass ihr Sohn oder ihre Tochter Scheiße baut, dann sind es ja eigentlich Eltern meistens, die davon sehr überrascht sind. Also wo jetzt nicht schon irgendwie der Vater sitzt auch im Knast oder so, sondern es sind eher so dann Leute, Bildungsbürgertum irgendwie, wie du es beschrieben hast, 2 Garagen, 4 Autos und so und haben keine Ahnung, warum, der Sohn braucht die Kohle nicht mal, warum dealt der jetzt? Und da ist ganz oft ein Konflikt mit dabei, dass man, ja, das ist jetzt alles schon hier, aber ich habe das ja nicht erarbeitet, ich will mir aber eigentlich mein selbst erarbeiten und gleichzeitig gehört man ja dann nicht zu denen, die man cool findet. So, man kommt ja, also man hat ja angeblich schon alles. Mhm. War das bei dir ein Konflikt?
Der Konflikt jetzt nicht direkt, aber ich kann das absolut nachvollziehen. Ich fand das nicht cool in der Welt, in der ich war. Mhm. Ich fand genau die andere Welt cool. Ja. Und ich kann mich erinnern, es gab einen Moment, als ich 5 oder so war, da bin ich zum Zoo in Heidelberg gefahren und wenn du zum Zoo fährst, fährst du am Rugbyplatz vorbei. Und da haben irgendwie Herren Rugby gespielt und ich habe gedacht, oh, das ist cool, ich will Rugby spielen. Ich wusste aber nicht, was das ist und bin dann zufällig in die Klasse gekommen, eingeschult worden mit einem, der aus einer Rugbyfamilie kommt und zack, 3 Monate später stand ich auf diesem Rugbyplatz und habe ein Auto gesehen mit einem Kind, das draußen vorbeifährt. Und habe praktisch mich selber sozusagen gedacht, krass, das war ich noch vor ein paar Monaten und habe mich jetzt stehe ich hier auf dem Rugbyplatz und der ist eifersüchtig und so. Und deswegen wollte ich eigentlich in eine andere Welt.
Verstehe ich sehr gut. Und auch zu dem, was du, Maximilian, gerade gesagt hast, es ist ja schon alles da. Vielleicht können wir das so ein bisschen auf die Identität beziehen, weil in diesem Alter oder generell als junger, heranwachsender Mensch sucht man ja eigentlich nach seiner Identität. Aber die Identität war schon vorgegeben von zu Hause. Mhm. Das war schon da. Also mit diesem gesamten Lifestyle. Und das hat dir nicht getaugt. Du warst von innen möglicherweise einfach ganz anders.
Ja, du hast recht. Es war zwar alles da und ich habe das aber nicht gemacht, um selber Geld zu verdienen, sondern bei mir war das tatsächlich der Nervenkitzel. Mhm. So einen Coup vorzubereiten, sich nachts irgendwo reinschleichen, zu gucken,
wo kann ich was... Geld brauchst du ja gar nicht.
Genau,
ja.
Geld brauchst du nicht.
Ist ja klar.
Also Geld kann man immer gebrauchen.
Klar, sagen wir so. Aber du hast nicht, du brauchst, du verhungerst genau, nicht, genau. Wenn du das nicht machst.
Ich muss das nicht tun.
Ja. Und aber gleichzeitig, und da ist natürlich ein Konflikt, wenn wir dir zu nahe kommen oder so, ne, sagst du einfach...
Nein,
aber
das ist jetzt Vollgas. Einfach,
weil natürlich, dadurch, dass du adoptiert bist, hast du ja auch Teile in dir, von denen wir nicht wissen, wo sie herkommen. Genau. Wer sie genetisch abgelegt hat. Genau. Und meistens, also da lege ich mich, glaube ich, jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, meistens kommt die Mutter oder das Elternpaar, das dich zur Adoption freigibt, ist gerade in einer schwierigen Situation zum Beispiel.
Ja, meistens ist das ja irgendein Grund.
Ja, aber auf jeden Fall. Wann hast du es denn überhaupt gewusst? Also ich meine, mit 13, wusstest du mit 13?
Nein, ganz krass. Ich habe mein Leben lang irgendwie das Gefühl gehabt, ich gehöre hier nicht
genau,
her.
Genau, das ist es.
Ich wusste nicht, dass ich adoptiert bin. Das hat mir niemand gesagt. Im Nachhinein wundere ich mich auch. Also ich meine, ich war früh weg, ich hatte früh meine eigene Wohnung. Mein Vater hat mit 15 das Haus verlassen, hat davor jahrelang irgendwie gependelt in Asien, war Industry Consulting, hat im Ausland gelebt und so. Das heißt, wir hatten nie wirklich ein Familienleben. Aber ich habe immer gedacht, ich gehöre ja nicht her, irgendwas ist komisch, irgendwas passt nicht. Mhm. Und mit 23 bin ich ins Rathaus gegangen, um eine Geburtsurkunde ausdrucken zu lassen, weil ich meine Geburtsurkunde beim Umzug verloren habe. Und die Dame im Rathaus hat mir aus Versehen eine Abstammungsurkunde ausgedruckt. Und dann legt die mir so ein Papier hin. Boah. Und da steht also drauf, Vater unbekannt, Mutter unbekannt, irgendwie geboren und so und so viel Uhr nimmt. Und ich so, entschuldigen Sie, da stimmt irgendwas nicht. Und so habe das Papier zurückgegeben. Oh, dann ist sie einfach mal ganz weiß geworden und hat gesagt so, oh, warten Sie kurz, bleiben Sie kurz sitzen. Dann ist sie so nach hinten gegangen, dann kam so der Amtsleiter oder so und hat mich in sein Büro gebracht und hat dann gemeint, also Sie wissen ja, Adoption kommt in den besten Familien vor und so. Und
falls dafür gibt es keine Entschuldigung.
Was eine unerwartete Vollklatsche.
Also da ist so viel Scheiße dran.
Es ist scheiße, ja. Aber es hat es war so ein Aha-Moment. Stimmt.
Natürlich.
Jetzt weiß ich,
wie eine Diagnose, okay.
Genau. Ich war jetzt bei ihr noch. Ich war jetzt erstmal beim Versagen dieser Frau. Also das ist ein großes Upsi. So, aber das darf ihr eigentlich nicht, auf gar keinen Fall passieren. So.
Ja. Wem?
Ihr, dieser Frau im Ding.
Ach so, genau. Ja,
das darf nicht passieren. Das kannst du nicht machen.
Genau.
Weil du bist jetzt damit umgegangen, aber ein anderer wäre vielleicht anders damit umgegangen. Der nächste geht heim und bringt die Adoptivmutter um. Also das darf nicht passieren. Jetzt hast du natürlich, du bist der Einzige, der diese Frage jetzt hier beantworten kann. Wie hättest du es dir gewünscht, dass du es erfährst? Und vielleicht sogar zu welchem Zeitpunkt?
Also ehrlich gesagt, bin ich d'accord damit. Also ich glaube nicht, dass es einen perfekten Zeitpunkt gegeben hätte. Retrospektiv betrachtet wundert es mich. Meine ältere Schwester, wir haben uns nicht gut verstanden. Sie war total hysterisch und hat immer geschrien und geschlagen und Sachen geworfen und so. Und ich habe mich gewundert, dass sie, weil ich habe ja die ersten 6 Jahre praktisch bei meiner Oma auf der Couch gelegt und sie war in der Wohnung nebendran. Wir hatten so 2 Wohnungen auf so einer Dachterrasse und sind dann später erst in so ein Haus gezogen. Und in all den Streits in den ersten 15 Jahren, die wir doch Zeit verbracht haben, ist es nie rausgekommen.
Also sie wusste das?
Alle wussten das.
Also
meine Oma wusste das, meine Eltern wussten das, meine Schwester wusste das, die Verwandten meines Vaters, alle wussten es, nur ich wusste es nicht. Und es ist in 15 Jahren nicht mal in einem Streit rausgekommen oder in irgendeiner
als
Situation.
Als Teenager, dass dir das nicht an den Kopf klatscht.
Also das wäre ja das Erste, was man so als absolute Maulsperre...
Genau. Ja, sie hat mich natürlich gehasst, weil sie war auch Geigerin. Sie hat mit 16 dann entschieden, dass sie Berufsgeigerin werden will.
Oh nein.
Und es ist eigentlich zu spät.
Dann kommst du mit 8.
Genau, und machst so...
Das habe ich mich eben gefragt.
Genau, sie hat mich natürlich gehasst, weil bei mir ist das alles in den Schoß gefallen.
Du hast es aus der Hand genommen.
Und alle Professoren wollten mich und alle Seele und alles drum und dran. Und sie hat so jeden Tag 8 Stunden Das habe ich damals auch nicht gemerkt, das weiß ich jetzt. Und es tut mir auch leid, wenn ich fies war. Ich habe sie natürlich dann auch geärgert und so. Ich meine, schau mal, du kannst es...
Aber lass mal gerne nochmal auf den Weg gehen. Du bist jetzt in Lübeck.
Wow.
So, du kriegst eine krasse Ausbildung. Wie geht denn das eigentlich weiter? Also, jetzt nicht im Detail. Aber du bist mit 13 allein, so, du hast eine Wohnung mit 13 allein. Hätte ich mit 13 eine Bude allein gehabt, würde ich vielleicht heute hier nicht mehr sitzen.
Ja, bei mir war es auch knapp.
Ja, genau, da haben wir auch...
Also da ging's los. Also ich war dann praktisch, also mit 11 bin ich so oft von Heidelberg nach Lübeck hin und her gependelt, dass ich dann irgendwann mal bei so einer russischen Familie in Lübeck erstmal mit die 2 Brüder, der eine Pianist, der andere Geiger, dass ich erstmal bei denen gelebt habe, so 2 Jahre. Und dann mit 13 habe ich dann meine erste eigene Wohnung gehabt. In der Hundestraße in Lübeck, wenn das jemand kennt, in der Altstadt. Genau, ich liebe Hunde. Und ey, natürlich, ich habe jede Nacht Fastfood gefressen, Fernsehen geguckt, ich bin in alle Kneipen gegangen, ich bin in alle Puffs reingelaufen, ich habe mich geprügelt, ich bin mit blauem Auge in die Uni gelaufen, ich hatte einen Gipsarm auf einmal und so, keine Ahnung. Also ich habe mich tätowieren lassen mit 15, dort das erste Mal und so.
Da habe ich jetzt auch direkt eine Frage an dich, weil das klingt sehr ähnlich der Nina Workhart mit 13, 14, die nämlich auch überall reingekommen ist. Also ich war mit 13, 14 in Clubs, wo ich nicht hätte sein dürfen, ich war tätowiert, was ich nicht hätte sein dürfen. Und ich sah aber einfach glücklicherweise damals alt genug aus. Ich hatte noch schwarze Haare, meistens so einen strengen Zopf. Das hat mir halt jeder abgekauft. Wie war das bei dir? Wurdest du da meistens einkassiert? Oder hast du auch schon so eine, weiß ich nicht, verwegene Ausstrahlung gehabt, dass man dir schon überwiegend geglaubt hat, ach, ja gut, der trinkt halt jetzt ein Bier hier an der Bar.
Ja, tatsächlich nie. Also es gab nie Probleme. Klar bin ich mal irgendwo nicht reingekommen, aber nicht wegen dem Alter, sondern weil ich entweder zu besoffen war oder nicht da reingepasst habe.
Ah, ja.
Also. Aber sonst nicht, nein.
Aber war, hat immer geklappt. War der Lifestyle... In der Retrospektive, dann waren das deine ersten gefährlichen Konsummuster? Die ersten Fluchtmechanismen vielleicht auch?
Das kann ich schwer sagen. Also mir wurde erzählt, dass ich mit 2 Jahren einmal an Silvester so ein Glasrest ausgenippt habe und dann so betrunken war, dass ich rumgetorkelt bin und getanzt habe und gesungen habe und so. Dann kann ich mich erinnern, dass ich mit 5 Jahren von meiner Babysitterin mit so einem Joint angepustet wurde. Ich kann mich noch erinnern, dass die aus so einer Faust so eine Zigarette geraucht haben und ich wollte ja immer Zigaretten rauchen. Das war immer mein Spruch.
Cool.
Wenn man mich gefragt hat, was ich werden will, wenn ich alt bin, habe ich immer gesagt, ich will Wein trinken, Zigaretten rauchen und Motorrad fahren.
Yeah.
Das war so meine
das
Antwort.
Das war auch mein Motto. Und aber bei mir war Wein mit Bier ersetzt.
Genau, und ich kann mich an das Bild erinnern, dass so mehrere junge Leute im Kreis saßen und dass man mir diese Faust vor den Mund gehalten hat und ich dann ganz furchtbar husten musste und alle gelacht haben. Boah, und heute weiß ich natürlich, was das gewesen ist.
Und ist ja dann, Körperverletzung, Digga.
Und dann habe
aber das haben wir also...
Ja.
Das haben wir alle gemacht, 5-Jährige angepustet.
Gut, hab ich alle gemacht, habe ich auch.
Also
als 14-Jähriger habe ich das auf jeden Fall gemacht.
Er war 5.
Ich habe meinen Hund, ich hätte meinen kleinen Bruder angepustet, klar.
Ja.
Ich hab auch meinen Hund, ich fand das immer super lustig, so irgendwie mit 14. Schau mal, wie stoned der ist und so, guck mal her. So. Uncool, aber das sind ja Kinder unter Kindern. Wer babysittet, das ist ja auch keine 35-Jährige.
Ja, das war die Nachbarstochter.
Ja, so, genau.
Weißt du zufällig, wie das mit der Schulpflicht geklärt war? Aber wahrscheinlich wird die geregelt über, hey, der ist ein Wunderkind, der geht hier in die Musikschule oder so, ne?
Ja, also in Lübeck musste ich offiziell mich an der Schule anmelden, bin aber nie hingegangen und die haben ja noch nie nachgefragt. Das Gleiche auch mit meinem Wehrdienst. Ich wurde gemustert, ich habe dann aber studiert, habe dann immer meine Matrikulationsbescheinigung geschickt und deswegen bin ich da irgendwie so durch. Also ich habe die Schule auch später nachgeholt, da kommen wir später vielleicht noch dazu. Aber nee, ich bin da irgendwie so durchs Raster gerutscht, man hat mich da irgendwie in Ruhe gelassen.
Also ich musste eine Zeit lang irgendwie, hat meine Mama mich mal so zum Tanzen geschickt, so zum klassischen Tanzen. Und nicht in eine Tanzschule, sondern so Rot-Gold-Casino. So Standard und Latein und Formation.
Schadet nicht.
Ja, das hat die auch gesagt. Der hat immer gesagt, dein Vater war ein guter Tänzer. Und ich so, ja, aber ein schlechter Vater, wo ist er denn überhaupt? Das siehst du mal, das hat überhaupt nicht, wäre ein schlechterer Tänzer, wäre vielleicht hier gewesen. So, ist er weggetanzt. Also, aber die wollte, dass ich tanzen kann. War ich so 12 oder was? Und ich fand, das Klientel da, worauf ich auch eigentlich hinaus war, das waren halt Martin von Sörenson und seine Partnerin Isaletta. Isaletta, die Wasserbach. Klangen alle wie, als wären sie Pferde, so, schon. Weißt du, so alle. Und ja, da war der, also ich war mit Abstand der dunkelste Mensch dort. Da hast du wenig schwarze Haare gesehen. Worauf ich hinaus will. Jetzt bist du ja dann relativ schnell, wenn du dann rauchst und heimlich so ein Ding und weg bist. Stichst du da nicht raus? Waren da mehr wie du oder ist es eher...
Also ich habe schon mein Doppelleben perfektioniert.
Okay.
Aber jetzt gerade, wo du das ansprichst, muss ich sagen, ich habe das auch damals, also heute weiß ich, da waren auch ein paar ganz schön krasse Freaks noch unterwegs. Ich habe das damals noch nicht so ganz rausgefunden. Aber jetzt, also weiß ich, also ich kenne ja die Leute, wir sind ja immer noch in Kontakt und ich weiß ja, was aus denen geworden ist. Und dann auch später, als ich dann wieder zur Geige zurückgegangen bin, was da alles passiert. Und da waren auch schon verrückte Leute
dabei.
Aber
jeder lebt sein Doppelleben wahrscheinlich für sich natürlich so ein bisschen.
Ja,
ne?
Aber
so
genau, aber kein Doppelleben, keine Kriminalität, keine harten Drogen.
Okay.
Das, da war ich exklusiv.
Das ist natürlich ein Brett. Also du hast dann tatsächlich angefangen...
Obwohl, Entschuldigung, ich erzähle eine krasse Sache. Und zwar, es gibt einen weltberühmten Geiger David Oistrach. Das ist sozusagen der, was weiß ich, der Muhammad Ali unter den Geigern.
Heißen Tee über den Geiger? Okay.
Ja, David Oistrach.
Okay.
Und sein Sohn Igor Oistrach ist auch ein sehr berühmter. Und der Enkel Valeri Oistrach hat damals dann auch bei dem Professor studiert. Ich war 14, 15 und er war, glaube ich, 19 oder so. Und der hatte so viel Kohle, der hatte eine Stradivari, eine Guarneri del Gesù, also der hatte Geigen für vielleicht 10 Millionen Euro oder so,
oh,
in seinem Safe. Und
also
hatte eine Villa in Lübeck, hatte einen Mercedes E-Klasse nagelneu, schon damals mit 18, 19 und sowas, ja. Und der Typ, der war so krass, der hat sich so oft besoffen, hat Leute abgestochen und so. Auf Partys hat er gemeint, was, du spielst Gitarre? Gitarristen sind Wichser, hat ein Messer rausgeholt und hat einen Typ in die Hand gestochen und so. Also da gibt's schon auch krasse Leute.
Krass.
Aber bei
aber
ihm
ist
es so, er ist
einmal,
genau,
eigentlich so unantastbar.
Okay,
ne?
Feiert.
Aber
also,
heute ist er ein renommierter Professor am Königlichen Konservatorium in Brüssel.
Okay, aha. Und wenn ihm was nicht passt, kann er hier antreten.
Oh,
das
ja.
Ist jetzt Beef. Wir haben jetzt hier Beef begonnen. Beef in der Musik. Jetzt kommt von ihm so ein
Gang-Rap.
Naja, also er war schon ein Arschloch, das muss man schon sagen. Deswegen bin ich jetzt nicht sauer, das zu erzählen, aber ich bin der Meinung, wenn du so Sachen machst, und da waren ja hunderte Leute auf der Party, das heißt, das ist jetzt kein Geheimnis, was ich erzähle. Das haben ja mehrere Leute gewusst und alle kannten die Storys und alle wussten, was der... Also ich will ja nur sagen, da waren auch krasse Leute.
Hattest du jemals damit zu kämpfen, dass du vielleicht nicht ernst genug genommen wurdest auf der Straße, aufgrund des, ja... guten Elternhauses, hier Geige spielen, Freunde mit Dingen, so, weißt du?
Komischerweise nicht, genau das Gegenteil.
Okay.
Das fanden alle geil.
Okay.
Die derbsten Assis, die überhaupt keine Ahnung hatten von überhaupt irgendwas, was mit ernsthafter Kunst zu tun hat, die waren so, oh, Geige, der spielt Geige, geil und so.
Das
fand alle,
geil.
Weil du, viele wollten auf Konzerte kommen und so und alle haben dann angegeben mit mir und so. Ja. Es war schon, also komischerweise war es eher positiv.
Ja, weil da kommt wieder das Talent. Du warst jetzt nicht nur irgendwie so, du warst ja nicht nur ein Sohn aus gutem Hause, sondern du warst ja talentiert.
Und wahrscheinlich haben dich auch alle direkt mit Mozart hat irgendwie zusammengebracht. Das ist ja der Klassiker, den man in dem Alter kennt. Also, ich jedenfalls. Ich würde trotzdem gerne nochmal, weil du hast gesagt, Fluchtmechanismen, eigene Bude, sie besoffen, Schlägereien und so. Was hast du denn zu der Zeit alles geballert schon?
Also, Alkohol mit 13 und mit 15 in dem Jahr alles. Also erst Hasch, Gras, Ecstasy, Tilidin, Kokain, Heroin, LSD, also alles, was es gab.
Rein
alles
in dem Jahr. Was du finden konntest.
Genau, alles.
Wow. Präferenzdroge heute, was würdest du sagen?
Heroin. Absolut.
Okay, Ist es die warme Decke?
Ja.
Genau, das wäre jetzt auch meine Frage. Also einmal hast du dich nicht unfassbar einsam gefühlt, mit 13, 14 dann schon alleine zu leben? Und war das vielleicht eine Möglichkeit, irgendwie so überhaupt die Situation gut zu ertragen? Und dann warst du dir in dem Moment auch vielleicht selber einfach nicht viel wert, dass du dachtest, scheißegal, was ich jetzt konsumiere, mal gucken, ob ich morgen noch da bin? Oder wie war so dein Mindset damals, wenn du dich erinnern kannst?
Ich muss sagen, die Frage stellt mir eigentlich jeder, wenn es um dieses Thema geht. Und ich muss immer wieder sagen, nee, ich war nie einsam, ich bin nie einsam. Mhm. Ich langweile mich nie, mir geht es eigentlich fast nie schlecht. Also selbst wenn es mir schlecht geht, geht es mir gut.
Ja,
also das war es jetzt nicht. Ich habe jahrelang geglaubt, dass ich das Heroin nur aus hedonistischen Gründen genommen habe. Da war ich mir ziemlich sicher, weil ich habe gedacht, ich habe ein geiles Leben, jetzt mache ich das geile Leben noch ein bisschen geiler mit ein bisschen Heroin. So war meine Herangehensweise. Und mit 15 bis 33 hat es auch sehr gut geklappt. Das heißt, ich war 18 Jahre lang unterwegs und war aber nicht abhängig. Das heißt, insofern nicht abhängig, dass ich nicht körperlich abhängig war. Ich habe ein paar Tage geballert und dann habe ich wieder Pause gemacht für ein paar Monate. Dann hatte ich mal ein Jahr auch nicht, mal irgendwie 2 Jahre nicht und mal wieder was. Ich bin auch nie auf die Suche gegangen.
Aber das ist jetzt in Bezug, weil du hast jetzt gesagt, die Jahre waren super, das war jetzt in Bezug auf dieses eine Ding, nämlich Heroinsucht. Weil die Jahre waren ja nicht nur super.
Nein, nicht.
Also weil das klang jetzt so ein bisschen so wie, ey, ne, wenn man jetzt Drogen dann, und wenn ihr dann halbwegs damit klarkommt, dann könnt ihr da super Zeit haben und so. Aber du hast ja eigentlich, also wenn man es genau, wir kommen jetzt noch, du hast ja dein Leben schon ganz schön gefickt.
Ja, ja.
Also die Situation mit deinem Dad zum Beispiel.
Ja gut.
Gehen wir weiter.
Okay, ja, es ist, für meinen Vater, da kann ich ja nichts.
Also erstmal seine Verantwortung, ein 15-Jähriger denkt nicht übers danach, dass er daran sterbt. Also das ist eher so.
Ja, habe ich auch nicht.
Rein in mich halt passt schon so, ne?
Ach so, was ganz wichtig ist noch, das hast du ja auch immer erlebt. Ich war immer mit Älteren unterwegs. Ja. Das war die Sache. Und ich war dann in so einer Hooligan-Gruppe und durch die Älteren bin ich an dieses ganze Zeug gekommen, nicht durch die Gleichaltrigen.
Ganz, ganz andere Frage. Wie viele Sprachen sprichst du?
Also von Sprechen kann man 4 sagen.
Okay, das dachte ich. Okay. Also, nur 4. Ne? Das ist ein sehr begabter Mann da drüben. Jetzt, der Level, auf dem du jetzt trainiert wirst, ist auch mit Talent, auch mit unendlich viel Talent, mit dem Lebensstil doch eigentlich gar nicht zu erfüllen, oder? Nee. Also das kriegt man nicht mehr hin. Hier lasse ich mal ein Tape spielen.
Nee, das geht nicht.
Okay, und was ist dann passiert? Weil jetzt also, hast du diese Leute, die dich beobachten, die dich erwarten, die auch genau merken, die auch wissen, was für Fortschritte sie von dir eigentlich erwarten könnten. Mhm.
Genau, ich kann es ein bisschen visualisieren. Das ist so wie, am Anfang nimmst du Heroin und alles läuft besser.
Kannst dich besser konzentrieren.
Ja, genau.
Würde ich jetzt nicht so pauschalisieren.
Aber ja, aber bei mir war es so. Also man konnte besser spielen, man hat sich besser gefühlt, man ist umgänglicher gewesen. Und dann mit der Zeit hat sich das aber zu einem bisschen Negativen wieder, also es ist dann in die negative Seite umgeschlagen, weil man dann irgendwie irgendwann mal dieses Null-Level erreichen musste, dieses Bekannte, um überhaupt zu funktionieren und so. Und das war in kleinen Schritten mal wieder so. Mal ging es bergauf, mal ging es bergab. Das war so in kleinen Zeitabständen. Aber im Großen und Ganzen war es genauso. Es ging erst bergauf und dann lange wieder bergab. Mhm. Die Sache war halt die, dass, also ich habe dann in Wien gelebt, ich habe meinen Master.
Wie warst du
denn
da?
27.
Okay.
Der Sprung ist mir zu groß.
Der ist mir auch
zu groß. Lass uns doch nochmal gucken. Du hast einen 15-, 16-Jährigen, der Drogen nimmt, 17-, 18-Jährigen, der feiern geht, der eigentlich lieber auf der Straße wäre und gleichzeitig soll er aber. Wie viel trainieren diese Kids?
Ach so, genau, ganz wichtig. Mit 15 habe ich aufgehört, Geige zu spielen. Ich habe dann die Geige hingeschmissen. Ich habe dann zu meinem Professor gesagt,
Arrivederci.
Genau, ja, das ist natürlich. Ich habe dann zum Professor gesagt, Arrivederci, ich gehe jetzt Party machen, Leute.
Ah, das ist es nämlich. Also ist das passiert, was... Okay, und damit könnt ihr auch relaten, wenn ihr bis jetzt gesagt habt, ah shit, ja, Geige, keine Ahnung. Weil wie viele Menschen kennt ihr, die Fußballtalent hatten? Wie viele Menschen kennt ihr, die in irgendwas Talent hatten? Oder auch nur vielleicht jetzt einen Ausbildungsplatz bekommen hätten, in einer richtig coolen Stadt, uns verkacken im Alter von 15, 16.
Ja.
Die sagen, ich hatte für vieles Talent, so weißt du, ist auch bei Drogenverkaufen geblieben. Und das ist schon krass, hier trennt sich nochmal irgendwie so, das ist eine schwierige Phase. So, da müsste man sozusagen auf sein Talent vertrauen, auf die Älteren hören, die dir hoffentlich was Gutes sagen, hast du nicht.
Und besonders, wenn du dieses Gefühl hast, mit mir stimmt was nicht. Ganz ich meine, das hat ja jeder Jugendliche irgendwie so ein bisschen in der Pubertät, aber die Leute, die ohne einen Elternteil aufwachsen oder gar keine Eltern vielleicht haben, bei den Großeltern aufwachsen oder wo der Dad nicht ganz da ist, weißt du, wo die neurodivers sind,
absolut,
wo du merkst, ey, ich soll hier nicht sein, irgendwas stimmt mit mir nicht. Da ist im jugendlichen Alter ganz besonders diese Suche nach Identität. Und alles, was du erzählst, hört sich danach an.
Absolut, 100% unterschreibe ich sofort. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn ich aus einem, wie soll ich sagen, liebevoll muss jetzt nicht sein, aber aus einem gesicherten Umfeld gekommen wäre, dann wäre ich nicht so abgedriftet. Und im Nachhinein muss ich auch sagen, mein Vater mit 15, als ich dann zurückgekommen bin von Lübeck und aufgehört, Geige zu spielen, ich hatte zu meinem Vater eigentlich ein gutes Verhältnis, habe ich gedacht. Und ich war ehrlich zu ihm. Welcher Vater wünscht sich nicht, dass sein 15-jähriger Sohn ehrlich ist zu ihm? Oh. Ich bin da hingegangen und gesagt, ey, ich will jetzt Drogen verkaufen, ich gehe jetzt...
Jetzt kommt dir doch an, was der Jugendliche sagt.
Ja, aber klar, 15, jetzt warte mal, ich will ja auf was hinaus. Ich will jetzt Drogen verkaufen, ich habe Zooligan-Freunde, ich gehe jetzt da erste Reihe boxen und so und ich gehe jetzt ab und ich mache jetzt das und will eine Techno-Disco aufmachen und tralala. Und im Prinzip hätte es nicht mehr gebraucht, als mich am Ohr zu ziehen und zu sagen, Junge, jetzt passe ich mal ein Jahr auf dich auf und dann sind die Flausen auch schon wieder vorbei. Mhm. Und ich bin mir 100% sicher, ich weiß nicht, ob ich das gewollt hätte jetzt im Nachhinein, eigentlich liebe ich es so, wie alles gekommen ist, aber trotzdem hätte er sich nicht abgewandt, dann wäre eigentlich nichts passiert. Glaube ich. Also es wäre schon was passiert.
Geige Pause hättest du trotzdem gemacht.
Genau, ich hätte 2 Jahre Pause gemacht, ich hätte ein bisschen Scheiße gemacht, ich hätte ein bisschen Probleme gehabt, aber ich hätte mich dann mit 17 oder so wieder gefangen und so einen normalen Teenager-Ausbruch, so ein Pubertätsausbruch.
Was willst du erwarten? Du hast gesagt, dein Dad war eh selten zu Hause, war eh immer arbeiten und ich gehe mal ganz stark davon aus, wenn er denn da war, hat er irgendwie gedacht, er muss jetzt regeln. Und
nee, der hat sich komplett rausgehalten.
Ah ja, okay. Aber wie war das? Du hast ihm gesagt, hey, yo, Dad, ich... hab keinen Bock mehr und ich knall übrigens das.
Ja, genau. Und ich habe gedacht so, okay, wir sind auf einer freundschaftlichen Basis. Weil, während ich ihm das erzählt habe, hat er mich mit seinem Auto von Heidelberg nach Lübeck fahren lassen. 600 Kilometer.
Wie alt warst du?
15.
Du bist alleine gefahren?
Nee, er saß daneben. Er hat gepennt auf dem Beifahrersitz. Und meine Mutter hat mir ihr Auto auch geliehen, ihren Mercedes. Wenn ich gesagt habe, ich brauche das Auto, schon seitdem ich 14 bin, durch das
Besitz. Das ist ein bisschen dysfunktional.
Ja, auf jeden Fall. Komplett am Arsch.
Und jetzt hat er, wie hat er, eigentlich hast du es schon gesagt, er hat sich abgewandt.
Also, was heißt abgewandt? Ich meine, meine erste Gerichtsverhandlung hatte ich, als ich 15 war. Das war vielleicht ein halbes Jahr, nachdem ich aufgehört habe, Geige zu spielen. Und die war gleich ziemlich heftig. Es war gleich am Landgericht und ich habe gleich 3 Jahre Bewährung bekommen, was für Jugendstrafe das maximal ist, glaube ich.
Gibt, glaube ich, gar nicht mehr. Aber
weil ich habe so einen Typen, also egal, lange, es ist viel zu kompliziert. Die Geschichte erzähle ich auf meinem YouTube-Kanal mal.
Ja.
Aber als er da in dieser Verhandlung saß, seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Also die Verhandlung war zu viel für ihn, glaube ich.
Nach
also
dieser Verhandlung hast du ihn nie wieder gesehen?
Nee, also klar, wir haben es dann noch verabschiedet, aber danach habe ich ihn nie wieder gesehen.
Bis heute?
Bis heute.
Crazy, Alter.
Das ist krass. Du weißt quasi nicht mal, ob er noch da ist.
Ich habe vor ein paar Jahren eine Adresse gehabt, bin ich mal hingefahren nach Straßburg. Da hat er aber dann nicht mehr gewohnt. Und es ließ sich nicht herausfinden, wo er ist.
Unbekannt verzogen.
Genau, ist komplett weg. Aber jetzt hat so ein Journalist aus Zürich, der so einen Artikel über mich geschrieben hat, sich auf die Suche gemacht nach ihm und hat ihn gefunden.
Oh, das
und,
wird
aber
ja
er hat spannend. Der Journalist hat angerufen und mein Vater hat aber den Kontakt abgelehnt. Also er will nichts wissen, er will auch nichts damit zu tun haben. Aber ich werde ihn schon noch konfrontieren. Ich werde in den nächsten Wochen oder Monaten hinfahren.
Ja, an einem gewissen Punkt ist
ich such den.
Ziehen sie sich dann halt raus, weißt du. An einem gewissen Punkt ist es leichter zu sagen, es wäre nie passiert, als sich dem zu stellen, so. Okay, jetzt folgt die kriminelle Karriere eines Jugendlichen mit allem so ein bisschen, was dazugehört. Und gleichzeitig, wie manche, ein schlummerndes Talent drin, das eigentlich dir jeden Tag in den Hinterkopf schreien muss, du schmeißt gerade was vor die Säue.
Mhm.
Weil, wie lange dauert es denn? Also sagen wir mal ganz, in den ersten Jahren denkt man so, ach, Geige, scheiß drauf, ich mache jetzt das und das und das. Aber irgendwann so mit 19, 20, 21, wenn du siehst, oh fuck, um mich rum sind ganz schön viele Leute eigentlich Loser. Also
genau, das kam mit 17 schon. Ja. Ich war da nur 2 Jahre so. Mit 17 habe ich das dann
kapiert. Hast du
kapiert.
Gesehen, hier, das ist nicht der Weg so. Und wie war das? Wie war dieser Prozess?
Ich habe ziemlich schnell kapiert. Also durch die Drogen, die ich verkauft habe, hatte ich auch Kontakt zu Musikern so aus der Rock- und Jazz-Szene. Und als die mitbekommen haben, dass ich so eine Geigen-Wunderkind-Sache gemacht habe, wollten die alle, dass ich bei denen Geige spiele irgendwie. Ich fand es zwar nie cool, weil ich finde, Geige ist eigentlich nur cool klassisch oder Irish Fiddle oder sowas. Oder ich finde, Geige ist eigentlich kein cooles Instrument. Es ist ein ergreifendes, wunderschönes, tiefgehendes Instrument, aber nicht cool unbedingt. Und ich wollte damals cool sein. Und es ließ sich nicht vereinbaren. Aber ich habe dann irgendwann mal gemerkt, so, ich meine, ich sehe ein paar Leute krass abstürzen und so und ich war zwar mit den Assis unterwegs, aber ich wollte natürlich nicht so ein Assi werden. Mhm. Also ich wollte mit denen abhängen, aber nicht so sein im Prinzip. Ja, es war so, ich wollte einfach so Zeit mit denen verbringen, aber eigentlich in einer anderen Welt leben.
Mhm.
Also so Welthopping sozusagen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann Geige spielen. Da gibt es eine Professorin in Saarbrücken, die immer gesagt hat, wenn du irgendwann mal wieder anfängst, komm sofort, ich nehme dich sofort bei mir in die Klasse auf und so. Da habe ich gedacht, okay, ich weiß jetzt zwar nicht genau, was ich machen will, aber ich gehe jetzt erstmal studieren und dann gucke ich mal. Und dann bin ich mit 18, habe ich dann oder 17 oder 18, habe ich dann die Aufnahmeprüfung in Saarbrücken an der Musik, habe die natürlich sofort bestanden und wurde dann aufgenommen und so. Und dann hat mir das Studentenleben sehr Spaß gemacht. Ja. Also Studentenleben ist geil. Also,
lass mich an der Stelle nochmal kurz verstehen, was war mit deiner Mom eigentlich in der ganzen Zeit? Also dein Dad ist reingehauen. Okay, Wichser. Was mit deiner Mom?
Ja, meine Mutter hat natürlich sehr darunter gelitten. Also in der Zeit, als ich dann mit 15 aufgehört habe, Geige zu spielen, ist mein Vater weg. Dann ist meine Großmutter, die Mutter meiner Adoptivmutter, gestorben. Das Haus musste aufgelöst werden und meine Mutter hat Krebs bekommen. Es war ein ganz tragischer...
Boah, da kommt
ganz
alles zusammen.
Genau, es war ein ganz tragischer Moment. Und zwar war ich auf einer Party und war total besoffen. Ich war, glaube ich, 16 oder so und bin im Autopilot zu dem Haus meiner Eltern gelaufen, also anstatt in meine Schimmelbude. Mhm. Und hab dann irgendwie besoffen versucht aufzuschließen, aber ich hatte ja keinen Schlüssel. So, ich stand einfach so voll, ihr kennt es ja alle, wenn man so besoffen irgendwie irgendwo hier rein will. Wo
den
man
einzigen
nicht,
Weg, den man hier gespeichert hat. Und
halt früh hier reingelaufen.
Genau, und dann stehe ich so und auf einmal geht Fenster oben auf und dann guckt so ein Glatzkopf raus.
Oh.
Und ich erkenne nicht und ich weiß, und dann kommt meine Schwester hinten dran und meint so, hau ab, sonst rufe ich die Polizei, hau ab und so. Und dann ist mir so klar geworden, krass, das ist meine Mutter, wieso hat die keine Haare und was ist hier los? Und wieso bin ich eigentlich überhaupt hier und so. Boah. Und dann bin ich in meine Bude gelaufen und dann irgendwie am nächsten Morgen ein Kater klopft an die Tür und dann hat meine Mutter mich gefunden in dieser Bude.
Das war nicht so weit voneinander?
Nee, es war alles in derselben Stadt, war alles in Heidelberg.
Okay.
Und dann hat sie mich überredet, praktisch wieder in das Haus. Meine Oma ist gestorben, unten hatten sie eine große Wohnung. Dann habe ich in dieser Wohnung unten gelebt. Habe dann schnell meine Schulabschlüsse nachgemacht, so Sommerkurs, Realschule, Hauptschule, Realschule. Und dann,
also Neuanfang.
Genau, habe dann schnell alles wieder nachgeholt und bin dann halt... studieren gegangen. Und das muss ich eigentlich schon sagen, das habe ich meiner Mutter zu verdanken. Mhm. Also auch wenn wir ein sehr schwieriges Verhältnis haben, weil sie ist ein krasser Freak. Also ich erzähle ja nur von Freaks, aber sie ist ein Oberfreak.
Du hast mir jetzt gerade unabsichtlich eine Gänsehaut gemacht, weil ich wollte eigentlich sagen, das hast du Talent zu verdanken. Und dann habe ich mir überlegt, was du gerade eigentlich gesagt hast.
Ja.
Und wir wissen nicht, wo dein Talent herkommt. Und das war ein krasser Moment gerade. Ich so, fuck, schau, steht's immer noch so.
Ja.
Du hast, vielleicht hast du es nicht nur der Mutter, sondern...
Stimmt, ja.
Weißt du, ich meine, wir wissen es nicht. Ja. Weil also irgendwoher ist es.
Ich würde schon gerne wissen, wer mein leiblicher Vater ist. Also,
weißt du so, also da, das war jetzt krass gerade. Ich habe noch eine Frage zu diesem Coolness-Thema, weil das ist für mich eins der beherrschenden Themen meines Lebens gewesen. So. Also ich bin 10 Jahre im Knast gewesen, nur weil ich...
Cool sein wollte.
Weil ich halt definitiv cool bleiben wollte, so weißt und ist ja eine Sache, die hätte ich damals gewusst, was ich überhaupt will, also was wollte ich denn, das, was mein jugendliches Ich wollte. Und jetzt würde ich mal so ein bisschen schätzen, was du wolltest. Ich würde einfach mal fragen, ob du es damals wusstest oder nicht, ob du es heute weißt. Weil ich vermute fast, du wolltest Erfolg, du wolltest finanzielle Sicherheit, du wolltest ein spannendes Leben, du wolltest Frauen.
Und Motorrad.
Ich wollte krass. Du wolltest das, du wolltest diese Sachen, du wolltest Extremerfahrungen machen, du wolltest die Welt vielleicht sogar sehen, du wolltest ein... Leben nicht wie jeder andere, sondern ein Leben, wo man einen Film draus machen kann.
Genau.
So. Hättest du das nicht als erfolgreicher Geiger alles bekommen?
Ja, ja und nein. Also, okay, ganz kurz. Das Leben als erfolgreicher Geiger wäre mir persönlich, also ich war ja jetzt nicht unerfolgreich, aber auf Dauer als Solist zu leben ist so stressig. Du kannst nichts anderes machen, außer üben, schlafen, reisen, spielen. Üben, schlafen, reisen,
spielen.
Keine
Zeit für Blowjobs.
Ja, doch schon, aber... doch schon, aber ich meine, und da gibt es so eine eiserne Regel. Übst du einen Tag nicht, merkst du es. Übst du 2 Tage nicht, merken es deine engsten Leute. Übst du 3 Tage nicht, merkst du das Publikum.
Das heißt,
du musst immer üben. Das heißt, immer. Deswegen, das ist auch jetzt, was ich in der Klassikwelt ein bisschen verändern will. Das ist so diese Sucht nach Perfektion. Und dieses immer schneller, immer lauter, immer jünger, immer verrückter, immer wahnsinniger, immer perfekter, immer ohne...
Wo der ganze Spaß auch verloren geht. Das, was Musik ja auch irgendwie transportieren soll. Gefühle, Spaß und...
Und es wird einfach viel zu steril. Und dieser Stock im Arsch, dieses akademische Korsett, in das man gezwängt wird und so, das ist total beengend in jeglicher Hinsicht. Und
sogar
das ist
für
nicht,
den Erwachsenen.
Genau, und das ist nicht meine Sicht von Musik und von Kunst und von überhaupt von Künstler sein.
Mhm. Okay, nein, da verstehe ich.
Das ist so wie ein Hochleistungssport.
Ja.
Und
ja,
wenn du da kurz absackst, dann bist du raus aus dem Game.
Dann hättest du sozusagen, wie jetzt bei dem Sportler ja
das
auch,
Leben ist, will ich
wo
nicht.
Man so sagt, okay, jetzt Spiel, bis du 35 bist und Party danach, so ja, mit deinen kaputten Knien zwar, aber okay. Das wäre auf eine gewisse Art vielleicht möglich gewesen, aber das kannst du dem 15-Jährigen nicht erklären.
Vor allen Dingen war Geige ja auch nicht cool. Geige war nicht cool. Hätte man dir von Anfang an irgendeine andere Option gegeben, wo du in diesem Pensum...
Ganz einfach, genau, hast du absolut recht. Viele Kleinigkeiten, ja. Ich habe zum Beispiel schon mit 15 oder auch als ich dann wieder mit 17, 18 angefangen habe zu spielen, ich habe immer wieder versucht auszubrechen. Ich habe mir gesagt, lasst mich doch mal was anderes anziehen. Immer der Frack und immer so, jetzt lass mich doch mal eine Frisur.
Das ist ja auch eine Erniedrigung für, also nicht per se, aber ich stelle mir das erniedrigend vor für einen 15-jährigen Typen, der lieber Baggies oder was weiß ich für Hosen tragen würde, dann genau, in einem Frack da zu stehen, wo alle sagen, Pinguin oder, also.
Genau, ich meine, Frack ist auch geil, aber halt nicht immer.
Ja,
also, weißt du,
genau, das ist eigentlich was Geiles, aber wenn du willst.
Ja, genau. Aber du musst es eigentlich da schon cool machen, so, wenn du nicht willst, dass dir alle flöten gehen oder so eine Roboterkinder werden. Ich meine, guck dir diese, auch die großen Pianisten an. Die sehen alle aus, als hätten sie ein bisschen zu viel robotern müssen. Ne?
Ein ganz kleines Beispiel. Ich habe mir Manschettenknöpfe in London, ich habe in Manchester ein Konzert gehabt und habe mir Manschettenknöpfe gekauft, die so bunte, kristalle Steine waren. Die sahen ganz cool aus. Dann hat mich die Mutter meines Professors, also Maxim Mengerow, so ein Superstar, und meine Mutter und der, die haben mich so fertig gemacht wegen diesen Manschettenknöpfen. Ja. Und gesagt, das ist nicht klassisch und du musst wie ein klassischer Geiger aussehen und bla 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 und tralala. Und das waren so tausendmal so Sachen, wo ich versucht habe auszubrechen.
Du musst.
Und der größte Faktor, der mich praktisch so gebremst hat, war der, ich war ein Protégé von Maxim Mengerow und das ist so ein Weltstar, ja. Mhm. Und wir haben zusammen bei diesem russischen Professor in Lübeck studiert.
Wer hat da noch so studiert? Das vielleicht kennen wir auch, Leute.
Vadim Repin, David Garrett, Maxim Mengerow.
Den hat ihr ja schon mal gehört. Ja.
Daishin Kashimoto, Daniel Hope, der ist ganz oft auf Arte. Mhm. Also ich meine, die ganze Klasse, die sind alle Superstars geworden. Ich bin der Einzige, der...
Du bist ein Rockstar.
Aber genau, geil. Darum geht's aber nicht. Ich wollte nur sagen, dass der Maxim, dadurch, dass er halt so erfolgreich war und so wichtig im Business und er mir immer gesagt hat, und seine Mutter auch, hör auf das, was er sagt und er bringt dich ganz an die Spitze. Mhm. Und ich bin halt ein loyaler Typ. Wir waren auch damals in Lübeck befreundet, da hatten wir noch nicht dieses Schüler-Lehrer-Verhältnis. Er ist 4 Jahre älter als ich und ich habe ihm halt geglaubt und ich habe dann einfach aus Loyalität das gemacht, was sie mir gesagt haben. Aber das Problem ist, er ist dann Professor geworden und ich bin dann sein Schüler geworden, wir waren dann 4 Studenten. Und er tut mir ein bisschen leid, weil er ist eben so ein geschlagenes Wunderkind, das nie ausbrechen durfte und so. Aber trotzdem, lieber Kerl. Und er hat dann im Unterricht, ich muss es leider sagen, er war neidisch auf mich, weil ich halt war der Freigeist. Ich habe die Frauen gekriegt, ich habe Spaß gehabt. Bei mir war immer was los und so. Und er hat mich beneidet und das hat leider dazu geführt, dass er mich dann im Unterricht, also er hat dann so
persönliche,
praktisch, genau, er hat mich dann immer fertig gemacht. Er hat so lange mein Hirn gefickt, bis ich irgendwas nicht mehr spielen konnte. Er stellt mir vor, so einen Anfangsakkord, Bayam. Und wenn du dann 3 Stunden lang jemanden vor dir hast, der sagt, nein, Bayam, anders, so. Und dann spielst du 3 Stunden lang denselben Akkord irgendwann mal, Bayam. Ist dein Hirn so durchgebrannt, dass du nichts mehr machen kannst. Und es ging so weit, bis meine Motorik darunter gelitten hat und überhaupt alles gelitten hat. Aber ich habe weiter geglaubt, dass er mich an die Spitze bringt.
Weißt du, was wir, glaube ich, als normale, vielleicht sogar noch nicht besonders musikalische Menschen oder auch Leute, die, du hast ja auch nicht jetzt irgendwas dann exzessiv jetzt erlernt, das Anstreben von Perfektion, was für ein unfassbarer Druck das ist. Ob das eine Turnerin und Turner ist, ob das Geige, das muss dich kaputt machen.
Natürlich.
Stell dir das mal vor, das muss dich, also das kannst du ja nicht. Es gibt nichts Perfektes auf diesem Planeten und du kannst immer was aussetzen. Und dann hast du noch diese Situation, dass da ja der ist, der dir sagt, was du zu tun hast. Ich hätte eigentlich zu Klassik selber gar keinen Bezug gehabt. Dann habe ich zum Glück eine Frau getroffen, die das liebt und dann hatten wir jahrelang Klassik in Mainz, die Dauerkarten halt und so und dann war ich halt jede, also mindestens 1 oder 2 Mal im Monat dann auf den Konzert.
Das feiere ich, cool.
Ja, voll, viel erlebt auch. Also am Anfang stehst du halt an der falschen Stelle auf und applaudierst und dann...
Ja, aber das soll okay sein, meiner Meinung nach. Ich finde, das soll okay sein.
Es sollte okay sein, um das Publikum mehr zu integrieren, weil das macht das Publikum auch zu Robotern. Genau. Dass du nicht klatschen darfst, wenn du es empfindest, sondern dann, wenn es an dieser Stelle eben vorgegeben ist. Jetzt wird geklatscht.
Ja.
Das ganz
übel. Drehen Sie mal um.
Da gibt es nicht mehr Mensch. Das ist einfach so, die Leute sterben.
Der Todesblick.
Weißt du, sie sterben.
Ey, ich habe so lustige Sachen erlebt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. So wirklich.
Definitiv. Worauf ich hinaus will, ganz kurz nochmal, dieses Instrument der Geige ist ja auch schon, das ist ja schon so gemacht. Du hast diese ganzen Geiger, dann sitzen mal so 6, 8 Stück, 10, 12, wie auch immer. Und dann sitzt aber vorne ja schon dann die zweite Geige und dann sitzt ja schon die erste Geige. Also es gibt ja kaum etwas, wo du mehr das Gefühl hast, als sitzen die alle im Nacken.
Mhm. Ja, ja, das ist auch so.
Wie ist diese Dynamik? Wie war das für dich? Wie hast du das erlebt als junger Mensch?
Also ich bin ja erst später ins Orchester gekommen. Mhm. Ich war jahrelang Solist und da war es mir scheißegal. Bin ich auf die Bühne gegangen, habe den Leuten im Orchester Hallo gesagt, habe mein Ding abgegeigt und bin gegangen. Aber als ich im Orchester gesessen bin, habe ich gemerkt, die Klischees, die sind absolut richtig.
Hast du da einen zufällig?
Ja, also erste Geiger sind alles verkappte Solisten, die alle mit einem Messer in der Tasche sitzen und dem am Pult vorne am liebsten ein Messer in den Rücken rammen würden. Oh, die zweiten Geiger sind so ein bisschen gelassener. Das sind Leute, die denken so, okay, ich verdiene das gleiche Geld wie die ersten, spiele aber viel weniger Noten und viel leichtere Sachen.
Das sind die cooleren Leute.
Genau, dann gibt's die Bratscher, die sind noch cooler.
Die Bratschen sind die...
Genau, dann sind die noch cooler.
Ganz kurz, darf ich sagen, wie ich glaube, dass die allercoolsten sind?
Ja.
Schlagwerk ist ein eigenes Ding, aber ich glaube... Es sind die Kontrabassisten.
Absolut.
Oh yeah.
Die sehen schon aus, als würden sie rauchen, während sie auf den Einsatz warten.
Absolut. Es gibt so einen Witz im Orchester, das ist also beim Geigenbauer klingt das Telefon, dann sind so Geigenbauer und so. Und so, ja, sie können ihre Bratsche morgen vorbeibringen. Egal. Ey. Und dann gibt es zum Beispiel...
Ich liebe es.
Ihr wisst nicht, wie geil das über Kopfhörer kam.
Gerade.
Wir gehen auf ein klassisches Konzert zusammen.
Also ja, ich war schon auf klassisches Konzert. Ich find's geil. Ich will nur langsam wissen, was ist mit den Diamanten?
Ach so.
Was ist denn mit den Diamanten, Junge?
Okay, soll ich die Diamanten-Story erzählen, ja?
Ja, Wollo. Also erstmal, genau, wir sind jetzt ungefähr da stehen geblieben. Du bist jetzt, wir springen zu dem Zeitpunkt, wo du Mitte 20 bist ja eigentlich schon. Und da weißt jetzt, dass du einen anderen familiären Background hast, als du dachtest. Mhm. Und wie alt warst du mit dem Diamantenschmuggeln?
Das war dann 27, bin ich nach Wien. Das müsste dann 2029.
Okay, also wir sprechen jetzt weiter über deine 20er und kommen auf den Diamantenschmuggel. Klar. Weil wie zur Hölle kam es denn überhaupt dazu? Okay. Du bist ja viel rumgekommen, auch aufgrund von deiner Fertigkeit, also von deiner tollen Musik, die du machst.
Vielleicht, wann hast du angefangen, von Musik zu leben, also Geld zu verdienen selber?
Während des Studiums.
Ach so, okay, schon.
Ja, bevor das Bachelor und Master hieß, hieß es Staatsexamen und Solistenexamen, was heute das Masterdiplom ist. Ich habe sozusagen in Saarbrücken dann bei dem Maxim mein Bachelor gemacht und habe dann am Konservatorium in Wien, habe ich mich beworben für mein Masterstudium und bin dann ans Wiener Konservatorium genommen worden, was natürlich geil ist, direkt neben der Staatsoper in der Wiener Innenstadt und so.
Konservatorium ist...
Okay. Das ist auch hochgestochene Wort für Musikhochschule.
Okay, check. Wie,
ach, Schule?
Hochschule.
Konservatorium klingt irgendwie nach Tod für mich. Gibt's da nicht was auch so...
Konservieren und konservieren.
Entschuldigung.
Ja, aber es konserviert die Kunst, es konserviert Wissen.
Ah, okay, check. Danke.
Bitte. Weißt du, auf jeden Fall bin ich da ins Masterstudium gegangen bei einem russischen Professor und da war ein super hübsches Mädchen und wir sind dann sehr schnell zusammengekommen und sie ist Serbin. Sie ist heute Konzertmeisterin beim Radio-Sinfonieorchester in Wien und ihre beste Freundin lebt in Serbien, ist Cellistin, aber so eine Pop-Rock-Cellistin und sie ist verheiratet mit dem Petar Jelic, das ist so ein Rockstar in Serbien. Sein Onkel ist der Gründer von U-Grupa. U-Grupa ist sozusagen, das ist in die Rolling Stones des Balkan. Das waren so in 80er, 90er Jahren die größte Rockband auf dem Balkan. Und sein Onkel ist der Sänger und Leadgitarrist und er ist sozusagen der Neffe und er ist aber Solo-Artist und ist jetzt aber auch in dieser U-Grupa. Und er ist der Mann von der Sascha, von der besten Freundin von meiner...
Ich bin nicht fertig jetzt mit Üben. Weiß ich überhaupt nicht
mehr. Und seine Cousine...
Also die beste Freundin von meiner Freundin, der Mann der besten Freundin meiner Freundin. Okay. Ja? Er kommt aus Zemun. Es ist ein Stadtteil in Belgrad und in den 90ern und in den Anfang 2000er Jahren war das so die größte Mafia-Gruppierung in Serbien, ein Zemunski-Clan. Heute sind es die Kavacs und die Skaljaris heißen die, glaube ich. Und er kannte halt alle. Ja. Und wir waren in Belgrad und diese Sascha und meine Freundin haben so eine sexy Mädels E-Geige, E-Cello Rockband gegründet.
Oh yeah.
Die hieß Studio Alektik. Und in Belgrad haben wir so ein Musikvideo gedreht. Und also wir haben dann immer in der Wohnung der Eltern gewohnt. Die wohnen in Slowenien und da hatten immer eine freie Wohnung dort. Und wir sind halt ganz oft hingefahren, weil von Wien nach Belgrad 5 Stunden im Auto und so immer wieder hin und her gefahren. Und da war ich halt mit dem Mann von dieser Freundin bei diesem Videodreh und der hat halt 2 Typen mitgebracht, die er kannte. So serbische Mafiosis mit Lederjacken, Glatzkopf, Stirnacken.
Und du direkt dachtest, oh, endlich coole Leute.
Ja, ja, genau.
Also nee, das heißt nicht endlich normal,
aber ich habe halt sofort, wir haben es halt sofort verstanden.
Safe.
Und da ich halt ein bisschen serbo-kroatisch spreche, halt durch meine Freundin und so, haben wir uns da ziemlich gut verstanden. Und dann haben wir uns ein paar Mal ausgegangen und so und haben uns halt kennengelernt und die wussten halt, ich habe halt kein Hehl draus gemacht, was ich mache, was ich nehme, wer ich bin und so und habe halt gefragt, ey, könnt ihr mir nicht Material besorgen und ich möchte auch eine Knarre kaufen und tralala und so. Habe halt gleich alles ausgeschöpft, was geht. Und die wussten, dass ich jedes Jahr nach New York fliege, weil wir immer im Januar sind wir immer nach New York geflogen und haben so eine Konzertreihe in Princeton an der Universität gespielt. Und diese zwei Typen sind Mitglieder von dieser sogenannten Pink Panther Gruppe. Leute denken, das ist so eine Einbrechergruppe, stimmt nicht ganz. Das ist zwar ein harter Kern, aber es gibt ungefähr über 100 Pink Panthers. Das heißt, die machen seit 30 Jahren Raubüberfälle auf große Juweliere, also auf die größten, Dubai, London, Paris, also wirklich Millionen Coups und so. Das sind die, wo man, also wenn ihr mal googelt Pink Panther und die Überfälle, die rasen mit Audi A8 in irgendwelche Kaufhäuser in Dubai rein, springen raus mit Maschinenpistolen, sind alles ehemalige Elite-Soldaten und so. Und die Jungs haben halt einen Haufen Schmuck und die mussten halt ihren Schmuck irgendwie loswerden. Und Antwerpen und New York sind halt die zwei Hauptschmuck-Umschlagsplätze, genau. Und die wussten, dass ich halt Heroin will. Und haben gesagt, ey, wenn du das für mich dahin bringst, dann kriegst du von mir das und das. Mhm. Ich habe dann auch ein paar Mal von Belgrad nach Wien für die Material geschmuggelt und so, weil ich halt immer eine gute Story hatte. Ich hatte immer die Geige an Bord, ich hatte meine CDs und so und ich hatte immer irgendwie...
Eine Zwischenfrage, wusste deine Freundin damals, dass du konsumierst? Oder hat sie auch? Okay.
Nee, sie hat nicht. Sie ist komplett abstinent. Mhm. Sie wusste auch gar nicht, was da los ist. Das war auch das Problem. Ich habe ja gesagt, ich bin erst dort wirklich richtig süchtig geworden. Das heißt, am Anfang hat sie auch gar nicht gedacht, dass das so gefährlich ist. Sie hat gedacht, ich komme damit gut klar, wie ich schon 18 Jahre vorher war. Und sie ist dann praktisch an meiner Seite oder ich an ihrer Seite bin dann in dieses richtige Sucht geschleddert, die natürlich dann auch am Ende das Ganze auseinandergebracht hat. Aber wie gesagt, ich habe mich dann mit den Leuten praktisch so vereinbart, dass ich...
Hochgefährliche Leute übrigens, hat er zwar gesagt, aber also wirklich, das ist, da darfst du auch nicht verscheißen.
Nee, aber du weißt ja selber, die Profis sind super lieb, wenn du alles richtig machst.
Ja, wie gesagt, du darfst halt nur kein Mist machen. Und
genau.
Ich kenne tatsächlich auch Leute davon. So, und die machen auch mit Heroin und so, aber die sind nicht so die übertrieben größten Fans von Heroin-Konsumenten.
Nee.
Das ist eher so, das ist gut, dass du Heroin konsumierst, weil dann machst du das, aber eigentlich, das Vertrauen ist nicht wirklich da, also die töten nicht.
Ja. Also ich habe die haben mir das Zeug jetzt nicht unbedingt als Konsument gegeben. Mhm. Ich habe jetzt nicht gelogen und nicht gesagt, dass ich nichts nehme. Aber ich habe natürlich so viel mitgenommen, dass ich verkaufen kann.
Also ja, genau. Okay, aber es war schon. Geld es ist schon so. Die wissen schon.
Ja, klar. Aber trotzdem, das hat wieder geholfen. Geiger irgendwie in dem Orchester.
Du kriegst sie auf die Reise. So schlimm kann es nicht sein.
Genau. Deswegen. Die haben sich da keine Sorgen gemacht. Ja. Mussten sie auch nicht. Es hat auch alles geklappt. Ich habe mich dann ein bisschen informiert. Ich hatte dann mehrere Pläne. Diamanten bestehen ja aus Kohlenstoff und die Scanner am Flughafen. Die muss man extra auf Kohlenstoff umstellen, damit die das erkennen, weil die suchen eher so Sprengstoffmaterialien. Und also ich kenne mich da nicht 100% aus, aber man muss extra irgendwas einstellen, um, wie gesagt, verschiedene Stoffe zu erkennen. Mhm. Und dieser Kohlenstoff ist meistens nicht eingestellt.
Also rein in den Arsch.
Ja. Okay, kein Problem. Ja, nee, ich habe das dann, die Sache ist ja noch viel leichter. Ich habe dann überlegt, ob ich einen Doppelkasten nehme und dann vielleicht zwei Geigen reinmache, eine gute und eine schlechte. Die schlechte mache ich auf und klebe die Diamanten sozusagen an die Decke, mache die Geige wieder zu. Mhm. Oder mach sie so als Verzierung, dass es so aussieht, ob es eine Geige mit Diamanten verziert ist oder so.
Das wäre eigentlich super smart, weil so offensichtlich...
Die Haare machen
aber
die
es ging
Haare
noch leichter. So.
Ja.
Es ging aber noch leichter, weil wir ja immer mit so einer Entourage, also wir hatten ja sowas, was die Rockstars Roadies nennen, genau. Also wir hatten ja so Kisten mit den Kontrabässen, mit Notenpulten, mit Notenmaterialien, alles drum und dran. Und ich habe halt das Zeug einfach da in diese Reisekisten gesteckt. Und
aber das hast du auch niemandem gesagt, das hast du erstmal da so verstaut.
Ja, klar, ja, ich habe es ja natürlich nicht allen erzählt. und dann habe ich das praktisch von der Spedition nach New York transportiert
lassen. Ja, die kommen an. Aber da hast du auch geschwitzt. Stell dir mal vor, die kommen nicht an.
Ja, gut. Ich habe ja auch natürlich vorher gesagt, ey Leute, ich mache genau das, was ihr sagt. Aber wenn sie es irgendwie rausfinden, kann ich auch nichts machen. Dann haben sie gesagt, okay, wenn du wirklich da keine Scheiße baust und es ist nicht deine Schuld, dann ist das auch okay. Aber es ist auch nichts passiert.
Warum? Also das ist auf jeden Fall, da wird man selten erwischt beim Diamantschmuck. Weißt du, im Nachhinein erwischt es manchmal Leute, da fällt mir nämlich, weil das ist ja das, ich dachte, als ich das gehört habe, Diamantschmuggel, habe ich erst gedacht, dass du bei irgendeinem reichen Typen ein Privatkonzert gegeben hast oder sowas. Sowas dachte ich. Aber hast du ja auch gemacht, oder? So, das kommt ja auch mal vor, dass man irgendwie so bei solchen
Häusern
dann ist. Bei einem Scheich, bei einem russischen Oligarch, was auch immer. Weil Naomi Campbell hat bei der Gelegenheit mal von Charles Taylor
einen
Batzen Diamanten geschenkt bekommen.
Stimmt, ich
erinnere mich. Und ist Jahre später dafür in Den Haag, musst du es ja aussagen. Wow. Und dann sah sie hervorragend aus. konnte sich ja nicht
das war, das war ein Geschenk, das waren ihre
das Diamanten. War, die haben sie ihr geschenkt, ja, aber genau. Dann die Frage war, sie wissen, wer Charles Taylor ist. Ja, 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 okay, klar. So, ja, der Präsident von Liberia. Ja, und sie wissen, dass Krieg in Sierra Leone war. Ja, sie wissen, dass es Blutdiamant war. Nein, das nicht.
Ja, das Diamantenbusiness ist ganz krass. Übel. Ich meine, in diesen Diamanten sind irgendwelche, da kannst du so mit dem Mikroskop reingucken. Heutzutage sind da so Informationen reingraviert und so, die ja. So klein sind, dass du die nur mit einem Proton oder wie das heißt, Mikroskop...
Krass. What the fuck?
Es ist das krasseste Business. Es ist gleichzeitig auch das schmutzigste Business der Welt. Also das ist... Da ja, stimmt ja, nichts, nicht viel.
Kommen. Und es gibt viele schmutzige Business.
In vielen davon warst du involviert auf die eine oder andere Art, muss ich dir sagen. Gute Arbeit.
Das schmutzigste Business ist immer noch die Musik.
Ist das so?
Ich weiß, da von Besetzungscouch und wer hat die meisten finanziellen Möglichkeiten und so. Das ist jetzt das ist auch ein mieses Geschäft.
Du hast gerade gesagt, Roadies. Also beim Rockstar heißen sie Roadies und dann frage ich mich, gibt es bei der klassischen Musik Groupies?
Ja, ja.
Ja?
Die sind aber alle alt.
Ach,
ah, stimmt, oh, natürlich.
Nein. Aber ja. Reich.
Aber bist du
sehr... Ja, ja, aber sehr reich.
Ich bin gerade alle alt.
Okay, ich kann hier eigentlich eine Sache droppen, bitte. Die vielleicht sogar, ja, ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich ziehen das sich das Publikum. Es gibt einen ganz, ganz berühmten Dirigenten, Valeri Gergiev, und er musste praktisch seinen Job aufgeben, weil er mit Putin befreundet ist. Mhm. Und er war der Chefdirigent, also er war mein Chef sozusagen in München bei den Philharmonikern. Und es gibt eine japanische Frau, Koko Shishina, die ist jetzt mittlerweile gestorben, eine japanische Harfenistin, die hat einen italienischen Industriemagnaten geheiratet und hat irgendwie 500 Millionen Euro geerbt und ist dann als Kunstmäzenin in der Kunstwelt irgendwie rumgeflogen und hat halt alle Künstler so unterstützt. Und so.
Außer mich, Mann.
Ja, ja, nein. Und sie war 5 Jahre lang so die Mäzenin von dem Maxim, von meinem Professor, hat das gesagt. Und der Gergiev hat sie ihm aber ausgespannt. Der Gergiev ist selber Milliardär übrigens, ja, weil er hat irgendwie so ein fleischverarbeitende Fabriken in Russland und Riesenimmobilien. Der ist ein richtiger Gauner.
Genau, wie du.
Ja, ja. Okay, aber ich bin kein böser Gauner. Du bist kein böser Gauner. Ich würde nie einem guten Menschen Böses antworten.
Weißt du, woran man das sieht? Der ist Milliardär und du nicht.
Genau, ja, das ist tatsächlich so.
Das
ja.
ist wirklich so. Okay, also du sagst...
Ganz kurz, ich will noch daraus rausfinden, was so krass ist. Ja. Und dann hat er diese Mäzenin praktisch abgequatscht und ist mit ihr jahrelang im Privatjet rumgeflogen und die war auch immer in München bei allen Konzerten und so. Und auf einmal ist sie komischerweise verstorben und hat all ihr Vermögen ihm vererbt.
Oh.
Er hat sie innerhalb von einem Tag kremieren lassen und hat sie angeblich, weil sie das wollte, am Baikalsee die Asche verstreuen lassen. Sie hat mit dem Baikalsee überhaupt nichts zu tun. Die ist eine Japanerin, die in Venedig in so einem Palazzo.
Wie alt war sie denn bei ihrem plötzlichen Tod?
Ich weiß es nicht, so Anfang 70, schätze ich mal.
Na gut, also,
aber
ja, aber was aber, komisch ist, dass sie sofort kremiert und die Asche am Baikalsee, das hat überhaupt nichts mit der Frau zu tun. Und sie hat ihm alles vererbt.
Also beefen wir jetzt auch noch mit Freunden von Putin.
Interessante Szene, ne? Also die Szene...
70-Jährige, komm.
Das, ja.
Ja, aber mit 70 stirbst du nicht einfach so. Warum sollst
du einfach so sterben? Du gelebt hast.
Aber warum sollst du einfach so sterben?
Sie war eine liebe, anständige Frau. Ich möchte jetzt nicht falsch auf sie kommen lassen. Sie war einfach nur eine Kunstliebhaberin, die einfach viel Geld hatte. Die war auch sehr bescheiden. Die sah komplett bescheiden aus und so. War immer im Hintergrund und so.
Ich habe meinen Kopf kurz abgeschaltet.
Es ist schon bezeichnend, wie diese Szene aber auch abgeht. Also man hat ja als nicht klassisch musischer, interessierter Mensch irgendwie hat man wenig Berührungspunkte damit. Und dann hört man tatsächlich, dass das auch relativ üblich ist, dass da ganz schön viel Dreck unter den Teppich gekehrt wird. Und dass auch so ein Gangster-Lifestyle überhaupt nicht geduldet wird und alles getan wird, um sowas zu verschleiern im schlimmsten Falle. Und du hast ja noch mehr solche Moves gebracht. Du warst ja häufiger auch mal nach New York und zurück unterwegs und hast dort tatsächlich auch schon mal Handschellen angelegt bekommen und einen Haftbefehl gegen dich verhangen worden.
Ja, ja, das war, ich bin ja mit 27 nach Wien gezogen und ein halbes Jahr, bevor ich nach Wien gezogen bin, bin ich betrunken Auto gefahren in Heidelberg und Polizei wollte mich anhalten und ich bin abgehauen, klugerweise mit einem Auto, das nur 120 PS hatte. Was auch nicht sehr, wo man nicht sehr weit kommt. Gut, auf jeden Fall, Ende vom Lied.
Haben Sie dich erwischt trotzdem?
Genau. Okay, Ende vom Lied, ich bin erwischt worden und tralala, Führerschein weg.
Ich bin Geiger.
Ich habe so laut Musik angehabt.
Führerschein weg, Geldstrafe, alles drum und dran. Und wenn du in Deutschland jahrelang deine Schulden nicht bezahlt, geht es irgendwann mal bis zum Haftbefehl. Ja? Also Ersatzfreiheitsstrafe sozusagen. Ich wusste das nicht. Ich habe gedacht, die schicken mir das hinterher. Ich habe mich, glaube ich, einmal auch gemeldet und habe gesagt, ich wohne jetzt in Wien, habe meine Adresse. Aber die haben sich keine Mühe gemacht. Ich hätte mich drum kümmern müssen. Ich wusste das nicht, dass ein Haftbefehl offen ist. Und wir fliegen nach New York, von Wien nach Düsseldorf und steigen dann um in Düsseldorf und Düsseldorf nach New York, ich weiß nicht mehr, JFK oder egal. Und sind dann an der Passkontrolle. Ich komme dran, gebe meinen Pass und auf einmal so Festnahme, zack, zack, zwei Polizisten kommen, Handschellen an den Rücken und so Polizei, Knarre gezogen und so mein ganzes Orchester, meine Kollegen. So.
Und die wussten alle nicht, dass du ein Gangstergeiger bist.
Ja, meine Freundin wusste, die war dabei auch. Aber sie war
die musste natürlich auch den Mund halten und genau, überrascht tun. Oh, was passiert denn hier?
Ihr bester schwuler Freund, auch im Orchester spielt, wusste es auch. Die Sache war die, ich wusste ja nicht, um was es geht. Ich hatte keine Ahnung. Und das Problem ist, ich hatte ja auch noch meinen Eigenbedarf an Heroin in der Unterhose.
Das ist mit Handschellen natürlich schlecht, ne?
Genau, und dann habe ich natürlich erstmal gesagt, bitte, ich bin Geiger, ich habe Probleme mit den Schultern, meine Fingern, so können Sie mir nicht die Handschellen vorne dran machen und so. Ich bin ja auch, das löst sich bestimmt alles auf, das ist bestimmt nur ein Irrtum und so. Und dann haben sie mir die Handschellen vorne dran gemacht, haben sie mich aufs Revier gebracht, aufs Polizeirevier.
Ganz kurz, ich habe eine Veränderung gerade in deiner Attitude so wahrgenommen. Du benutzt es aber dann auch schon. Also du hast es benutzt gerade. Du hast vor der Polizei getan, als wärst du ein vollkommen eingeschüchterter Geiger. Sehen Sie hier eigentlich aus, wie der drüber.
Sehen Sie meine Wunderhände, man muss sie schützen.
Auf jeden Fall.
Also das geht dann schon.
Ja, ja, manchmal ziehe ich mich auch extra so polundermäßig an und so.
Geil. Das ist dann
so ganz so.
Man muss auch die Rollen switchen können.
Also Handschellen vorne drauf, mitgenommen?
Genau, ja, dann Handschellen vorne. Und dann haben sie mich so vor der Theke da, wie in jedem Polizeirevier ist ja mal eine Theke, haben sie mich da auf die Couch da gesetzt. Was heißt Couch? Auf so eine Sitzbank. Und dann habe ich halt, während sie halt nicht aufgepasst haben, habe ich halt rausgeholt und habe das so in die Couch spaltet. Ich habe schon was, ich bestimmt in 5 Polizeiautos ist mein Heroin irgendwie in der Couchspalte mitgefahren und so. Weil die durchsuchen das ja, also früher in den 90ern, 2000er Anfang war das alles kein Problem. Mittlerweile wissen die ja, kennen die alle Tricks und so.
Ja.
Aber damals war das alles noch nicht so. Und auf jeden Fall, ich wusste ja nicht, ob die mich durchsuchen. Die haben mich gar nicht durchsucht, das heißt, ich hätte es gar nicht rausholen müssen.
Ich müsste noch mal kurz dorthin.
Ich muss noch mal ins Auto.
Dann hat sich herausgestellt, es geht um eine Geldstrafe. Es war Sonntag und ich hatte keine 3000 Euro bei mir. Dann habe ich den Orchestermanager angerufen, der irgendwo im Flughafen, der war schon im Gate und so. Dann habe ich gesagt, Christian, vielen Dank übrigens. Und dann habe ich gesagt, ich habe da eine Geldstrafe noch aus Deutschland und ich habe vergessen und so. Und die haben mich jetzt hier festgenommen. Kannst du das nicht bezahlen und so? Ich arbeite es dann ab. Und so. Der ist dann gekommen, hat es dann mit der Kreditkarte vom Orchester, hat mich dann freigekauft. Und dann sind wir nach New York geflogen. Jetzt hatte ich natürlich das Problem, mein Heroin ist weg.
Das ist ein Problem.
Genau, und das ist jetzt 12 Stunden lang nur ein psychisches Problem und ab 12 Stunden wird es dann auch ein physisches Problem.
Mhm. Und wann hättest du auf der Bühne sein müssen?
Am Montagabend.
Also wie viel Sonntag? Zeit war
24 Stunden.
Okay. Genau, plus, 24 Stunden plus 6 Stunden New York ist zurück.
Zeitverschiebung.
Das heißt eigentlich 18. Eigentlich in 18 Stunden.
Du wirst voll Turkey haben dann.
Ja, ja,
aber
genau.
Aber sowas von
Cold. Wie viel hast du zu der Zeit verdient? Also wie viel Cash hast du denn da gemacht zu der Zeit? Weil
zu der Zeit habe ich, weiß nicht, 3.000-4.000 verdient. In München dann vielleicht das Doppelte oder so später.
Ich finde, ohne das irgendwie schmälern zu wollen, ich finde, das ist nicht viel Geld für diesen unfassbaren Stress, für dieses
Pendeln. Ja, aber Entschuldigung,
du aber komplett
das war dann nicht mehr.
ich bin nicht verzogen. Das ich habe mir nicht das selber.
Das war nicht mehr als Solist, das war dann als Orchestermusiker. Das heißt, es war dann kein Stress mehr.
Als Orchestermusiker. Okay, als Orchestermusiker. Das ist wie eine Festanstellung.
Genau, also nicht so stressig wie als Solist. Als Solist verdienst du natürlich viel, viel mehr.
Wenn du viel, viel mehr tust.
Genau. Ja. Deswegen, das war so. Und man hat, und es ist schon ein angenehmes Leben. Man musste nicht viel tun, man konnte immer ausschlafen, man hat immer gut gegessen und so.
Man spielt ja auch, man kennt die Stücke so. Und du hast natürlich, wenn du jetzt, wie gesagt, wenn du einer von den
Teil der
ist es nicht ganz so, musst du nicht ganz so on point sein, wie wenn du alleine bist.
Genau, deswegen war das ziemlich easy. Aber trotzdem, auf Heroin und Zug klappt auch das nicht.
Gab es Leute, die du wussten von der Konsumstörung oder überhaupt von dem?
Ja, meine Freundin und ihr schwuler Freund.
Weil er hat auch im Orchester gespielt.
Genau, die anderen nicht.
Was hat er gespielt von uns zum Beispiel?
Zweite Geige. Nee, er saß dann links neben mir, ich war so erste Geige. Und also wir kommen in New York an und das Problem ist, wir wurden halt direkt am Flughafen mit dem Bus abgeholt und ich konnte nicht gleich abhauen und wir sind dann nach Princeton gefahren und ich musste dann von Princeton sofort nach Manhattan, um mir Material, also und dann nach New York, um Material zu besorgen. Ich wusste ungefähr, wo ich hingehen kann. Also ich wusste, ich komme in der Grand Central raus und dann gibt's die Alphabet House in der Lower East Side und da ist halt so direkt unter der Brooklyn Bridge gibt's so Sozialbauten und so und da geht's halt ab, da kannst du halt auch alles kaufen. Union Square ist so ein bekannter Drogenumschlagsort, aber das Material ist total scheiße. Und ich wusste, wenn ich da bei diesen Alphabet Towers nichts kriege, muss ich nach Brooklyn oder in die Bronx fahren. Und da brauche ich irgendwie allein schon eine Stunde hin und eine Stunde zurück und dann nochmal 3 Stunden nach Princeton. Und ob ich überhaupt was kriege, ob die mich nicht einfach abknallen. Die Jungs sind hardcore und da kommt so ein Milchbrot an und will da irgendwie einen auf dick machen. Der kriegt halt sofort eine Kugel ab oder so.
Ja,
oder?
Und wenn der auch noch aussieht wie ein Pinguin, dann erst recht.
Genau.
Ja. Ich bin gar nicht im Frack da hingekommen oder was?
Weißt du was, wenn das die Geige so mittragen müssen, weil dann denkt jeder, du hast da ein Thompson-Maschinengewehr drin.
Das stimmt. Genau, auf meinem YouTube-Kanal könnt ihr sehen, ich habe mehrere Geigenkästen mit Maschinengewehren drin. wie sagt man so, Attitude ist alles. Wenn du da Kopf hoch reinläufst und einen auf dick machst, dann haben die Leute erstmal Respekt. Die wissen dann nicht, was ist denn das für einer, der läuft hier so rein.
Kann ja auch ein Vollpsycho sein.
Genau,
also, ja.
Das ist erstmal so. Und dann hast du auch schon mal die Chance, überhaupt ins Gespräch zu kommen. Und wenn du dann locker bist und so, dann findet sich schon was.
Ich meine, das, was du bist, ist ja das, was die auch wollen. Also das ist jetzt nicht das Problem. Die Leute verkaufen Drogen so, also du willst Drogen kaufen, ja, ja, wir werden uns einig so. Mhm.
Genau, ich erzähle dann natürlich Stories. Ich sage, ey, ich will jetzt erstmal für $300 kaufen, wenn es gut ist, komme ich morgen für 5.000 und so. Zack. Genau,
das weiß auch, das hören die auch jeden Tag von jedem
Telefon. Ja, aber es gibt halt Leute, die das wirklich so machen. Also ja, weißt, ja, es kann sein, kann nicht sein.
Du könntest,
also,
der, sein. Du könntest der sein, mit dem ich das nächste Jahr zusammenarbeite.
Genau, kann ja. immer sein. Und klar, und ich habe halt versucht alles. Wie gesagt, dann bin ich halt über Glück gehabt, habe halt gleich was bekommen, bin dann wieder zurück und so. Aber das ist natürlich mega Stress und jeder kann sich vorstellen, dass sich so halt nicht wirklich gut arbeiten lässt.
Hast du
so hin und her.
Geraucht, gespritzt?
Ich habe gezogen.
Du hast Nase gezogen. Okay, das heißt, das war dann also zumindest nicht die Szene, wo du schon im Frack irgendwie hier noch den Arm abbindest und irgendwo auf einer Toilette, aber du hast dir deine Lines dort gelegt. Also in was für großen Konzerthallen hast du dir denn schon Lines gelegt? So?
In der Carnegie Hall ganz oben. Wir haben gespielt, ich habe mit meiner Freundin in der Carnegie Hall oben auf dem Gitter gebumst und habe mir fett was reingezogen.
Die Freundin aus Wien?
Rockstar.
Ja, ja. Okay. Also was heißt, sie hat mich genauso gebumst wie ich sie. Ja. Also, das
finde ich
nicht
schön, abwertend, dass du das sagst. Ne?
Gleichberechtigung.
Ja, Wollo. Ja. Auch die Frauen können.
Wer gibt, muss auch nehmen.
Aber das ist natürlich schon... Also, kam es mal vor, dass du in ein Orchester neu gekommen bist oder in irgendein Ensemble neu gekommen bist und ich sage immer so, der Bauer erkennt seine Schweine am Gang, sodass du dir gedacht hast, der da drüben schnieft ganz schön viel und so. Und dass man sich dann in der Pause irgendwie so, oder dass man sich dann näher gekommen ist über das Engagement?
Schon, ja, aber da ging es nur ums Kiffen. Also ich habe sofort die Kiffer erkannt. Und, so. Und es ist mittlerweile zum Glück auch total in Ordnung.
Kiffen, das heißt, ist kein Stress mehr. Ja.
Genau, also selbst in den Top, in den, also wirklich Berliner Philharmoniker, Wiener Philharmonikern, die kiffen öffentlich. Also die
Gott sei Dank. Wir haben noch nicht so wirklich rausgefigert irgendwie, was ist denn dein scheiß Problem, Alter?
Das ist der Punkt.
Ich habe am Anfang versucht, gut hinzuhören. Und da meine so Sachen wie, ja, ich würde Motorrad fahren will ich und so. Und es ist ja eigentlich immer, wenn ich Motorrad fahren höre und dann diesen Lebensstil und so, dann ist es ganz oft so ein High-Sensation-Seeking. Hm. Also ich brauche viel, um es zu spüren. Würdest du da so zustimmen?
Nee, also ich glaube schon, generell stimmt das schon, aber in meinem Fall ist es, glaube ich, nicht so. Ich bin auch genauso glücklich, wenn ich nichts erlebe. Also, weil in meiner Welt erlebe ich immer was. Für mich genommen erlebe ich immer irgendwas Krasses. Selbst wenn ich eine gute Doku schaue, ist es für mich wie so, oh, als ob ich da mittendrin bin und so. Also es ist irgendwie so, ich habe das Gefühl, klar finde ich es geil und suche auch dieses Abenteuer und diesen Kick und so. Aber wenn ich ihn mal nicht habe, ist es auch okay. Jetzt aber ganz gut, weil du gefragt hast, was stimmt denn nicht mit dir? Ich glaube, ich kann das zum einen gewissen Prozent darauf bringen, ich bin schon faul. Ich schlafe gern aus.
Du bist eigentlich ich als Mann auch, ne? Also ich bin auch so ein High-Sensation-Seeker. Ich fahre auch Motorrad, all diese Sachen mit ich fühle das alles sehr. Also
also dieses Ausschlafen, das ist mir so wichtig, dass ich so vieles, weil du es gerade mit dem Wecker gesagt hast, jeden Morgen mit diesem Wecker aufstehen, das ist ja eine Qual.
Dafür lebt man nicht.
Genau. Ich werde alles machen, dass ich nie aufstehen muss, wenn ich muss, sondern dass ich so lange schlafen kann, wie ich will. Und ich bin eh ein Nachtmensch und so. Deswegen verdiene ich lieber nur die Hälfte oder so und kann aber machen, was ich will und bin komplett frei und kann pennen und machen und
ist tun, so, ausgeschlafen in den Tag zu starten, das Mindset, ach, nach hinten ist raus so ist noch weird. Viel Zeit.
Und als klassischer Geiger bist du voll eingespannt in so einen Stress
auch.
Und
ja.
Wahnsinn. Und du musst immer hinterher. Und wenn du einmal schlechter spielst als das letzte Mal, laden sie dich nicht mehr ein.
Ja.
Das heißt, du musst jedes Mal mindestens so gut sein wie davor. Erwarten, dass du eigentlich sogar noch besser bist als das letzte Mal. Dabei verstehen sie nicht, dass es da kein Besser gibt, dass Besser eigentlich nur von innen kommt und besser, sie müssen es besser aufnehmen, ganz einfach.
Mhm.
Also anstatt, dass jemand besser präsentiert.
Kannst du eigentlich nur, also du spielst ja die Noten.
Genau, deswegen liebe ich auch Leute, die in Konzerte gehen, die keine Ahnung haben von dieser Welt.
Ah,
das liebe
ja.
ich, weil was die Leute spüren es einfach, die fühlen es.
Das ist sehr geliebt hat. Weißt du, ich saß ja da und pass auf, weißt du, was das erste Mal meine Frau, klassische Ausbildung, also Klavierausbildung und so, und die wissen alle. Und ich saß dann so da, dann habe ich mir so angeschaut, was der Dirigent so macht. Und dann habe ich so in der Pause dann so, ich so, ey Schatz, ich glaube, den braucht's nicht. War mein Gedanke, weil ich nicht verstanden habe, was er überhaupt macht, weil die Bewegungen für mich, ich habe auch kein Taktgefühl oder irgendwas, weißt du, das hat für mich keinen Sinn ergeben. Und dann hat sie gesagt, guck mal, woher spielen die? Spielen von einem Notenblatt. Also es gibt keine Instruktion so wirklich für die Geschwindigkeit, schon irgendwie, aber nicht so richtig. Das heißt, wenn die jetzt alle gemeinsam spielen und der steht nicht da, weiß keiner, dann werden die immer schneller oder immer, das passt nicht. Und ich so, wieder hingeschaut. Also klassische Musik zu verstehen, dieses, wie ein Orchester funktioniert, zu verstehen, ist ja für einen Laien unmöglich. Deswegen, ich kann es nur fühlen.
Ja.
Ich muss jetzt trotzdem, obwohl ich jetzt am liebsten, was spielst du am allerliebsten?
Monopoly.
Ja, also auf jeden Fall Bach. Oh. Bach. Bach und Schostakowitsch sind meine zwei.
Hab ich jetzt auch gesagt.
Hummelflug finde ich richtig geil.
Schostakowitsch und Bach. Und ich liebe barocke Musik, so Vivaldi oder sowas. Das ist so wunderschön.
Das ist ja auch Geige, ne? Das ist ja gemacht. Mein Lieblingsstück, also ich vollkommen zugeguckt in einem, weil ich war dann natürlich auch, die sind ja dann auch gerne mal, oder vielleicht war ich zu der Zeit auch einfach nur viel drauf, aber ich kam dann oft so nach einer Nacht durchgemacht und so, dann irgendwie noch reingequetscht ins Sakko und ins Hemd und schön gemacht, kam dann an so, und nichts hat mich je so abgeholt wie Tchaikovsky und so. Also ich fand irgendwie...
Was ist denn dein Lieblingsstück?
Mein Lieblingsstück ist Slavonic March, also der slawische Marsch, das ist... Brettert dir die Dinge weg. Das ist besser als jedes Techno-Konzert.
Weißt du, was wir später auf der Rückfahrt machen? Wir hören Klassik, weil wenn ich über 200 fahre, höre ich manchmal sehr gerne Klassik, weil das einfach, das float.
Ja, das.
Aber das ist wirklich, das ist schön. Also ich kann dir sagen, im Publikum sitzen auch manchmal welche, die komplett zugeballert sind.
Oh yeah.
Ich erzähle euch was ganz kurz von Bach, was euch die Hirnschale wegsprengen lässt. Es gibt von Bach ein Stück, das nennt sich Chaconne. Das ist der in der zweiten Partie der letzte Satz, Bach Chaconne. Chaconne ist Totentanz. Und Bach hat in allen seinen Stücken Zahlencodes versteckt. Zahlen A ist 1, B ist 2, 2 ist 3. Und in den Akkorden, die wunderschöne Musik sind, die schönste Musik sind, die man eigentlich überhaupt komponieren kann, sind überall Zahlencodes versteckt mit Bibelpassagen, mit Namen seiner Kinder, mit den Namen seiner Frauen. Und Mathematiker haben versucht, das rückwirkend aufzuspulen. Das heißt, hat er erst das Zahlenkonstrukt gebaut und dann darauf Noten gemacht? Oder hat er erst Noten gemacht und versucht, die Zahlen einzubringen? Und dann hat sich herausgestellt, Mathematiker haben gesagt, es wäre nicht möglich, weder das eine noch das andere, zeitlich das so zu verarbeiten und das ganze Werk zu schaffen. Das heißt, er hat es gleichzeitig gemacht. Krass. Er hat praktisch gleichzeitig eine Zahlensprache und eine Musiksprache in sich gleichzeitig so einfach runtergeschrieben. Und er hat eine Bachfuge 20 Minuten mit jeder Hand an der Orgel, jeder Fuß, also beide Füße spielen jeweils eine unterschiedliche Melodie in beide Hände. Und es ist ungefähr vergleichbar, wie wenn du ein Simultan-Schachspiel, das hat so ein Mathematiker mal, ein Simultan-Schachspiel gegen 20 Großmeister mit verbundenen Augen spielst und alle 20 Spiele gewinnst. Das ist ungefähr die mathematische Leistung, die er beim Komponieren benutzt hat. Wow. Und da ist ja noch nicht mal die Musik, sondern nur die Zahlen.
Das ist für mich wunderbar.
Das heißt, ist von Gott diktiert.
Das ist das, was wir am Anfang ja gesagt haben, dieses, was ich vorhin gesagt habe, mit Musik ist Mathematik. So.
Ja, ja, und absolut.
Unfassbar. Ich hätte alles so gerne dich noch mehr darüber hören sehen, weil dieses Glitzern, was du gerade hattest,
ja.
Jetzt darf alle dürfen jetzt die Frage stellen, darf ich meine letzte Frage auch noch stellen. Gerne. Was ist heute die warme Decke für dich?
Oh, schöne Frage.
Schöne Frage.
Tatsächlich ganz banale Sachen. Sport, ausschlafen, Trash-TV,
yeah.
Musik, Lesen, Partys, alles, also alles.
Auf was für Partys gehst du?
Ehrlich, in letzter Zeit eigentlich auch weniger, aber ich war letztens auf einer geilen Party von einem Kumpel. Aber schon Techno, ich bin
okay,
so ein Techno.
Okay, ich wollte genau das Genre,
ich bin Techno-Mensch, so dirty und böse mag ich so richtig gut. Und so Berghain-Sound oder so, das ist so Ostgut oder Basic Channel, das ist so mein... Nein.
Der Mann ist sehr facettenreich. Abschließend, du hast uns so viele tolle Side-Stories mitgebracht, aber zur Diamanten-Story nochmal kurz zurück. Abschließend, war es eine gute Idee, die zu schmuggeln?
Ja, weil jetzt bin ich hier und darf davon erzählen.
Ja, genau. Ja, so ist es ja im Leben. Ne? Es fällt eine Tür zu, die nächste geht auf und ohne die eine wäre das nächste nicht passiert. Und irgendwie machst du auf mich auch so den Eindruck, als ob du das Leben so nehmen würdest, wie es halt kommt. Egal auch, wie viel Schreckliches du schon erlebt hast in jungen Jahren, du hast trotzdem irgendwie so eine gewisse Leichtigkeit dabei und hast immer rebellisch versucht, den Geiger zum Rockstar zu machen. Und aus meiner Sicht ist dir das wirklich gelungen. Ich sehe dich als Rockstar auf jeden Fall. Ich hoffe, dass wir uns auch alle nochmal wiedersehen, weil du hast deinen YouTube-Channel gestartet.
Böser Geiger, lieber Geiger heißt er. Den habe ich mir heute auch schon gegeben.
Du hast ja schon reingeschaut, da waren noch Videos. Was
klar,
ist es?
Sonst wüsste ich ja nicht, dass die Frau aus Wien kommt.
Du hast heute zwei mächtige Abonnenten bekommen. Ich habe dich nämlich auch schon abonniert.
Drei.
Ich habe gesehen, du hast mir eine Nachricht geschickt. Ich habe mich sehr gefreut.
Ja?
Du hast mich inspiriert, das überhaupt zu machen. Das habe ich auch in meinem Trailer-Video genannt.
Im Trailer wirst du erwähnt.
Ich sag euch, never meet your idols stimmt nicht. Also ich bin sehr froh, dass wir es gemacht haben.
Vielen Dank. Ey, weißt du, was das Ding ist? Das Krasse ist ja, wenn man sowas macht und so, man denkt, man hat immer seine eigenen Gründe, warum man es macht. Und einer davon ist ja, okay, ich kann nichts anderes. So, und dann macht man es und wird man dafür bezahlt und dann ist man froh. Und dann Jahre später... sowas zu hören, dass dann jemand sagt, ey, das war der Moment, wo, oder das hat mich inspiriert, diesen Schritt zu machen, ist ein wunderbares Gefühl und schließt so ein bisschen den Kreis zu diesem Podcast.
Ja.
Denn ich bin hier reingelaufen vor 5,5 Jahren oder so und habe gesagt, ich möchte einen Podcast machen, der soll der Gangster, der Junkie und die Hure heißen. Und da sollen Gangster, Junkie und die Hure reden.
Geil.
Und warum? Weil ich möchte dieses Stigma brechen. Ich möchte frei sein. Ich möchte mich nicht verstecken müssen. Ich möchte nicht Geil. Immer nur Angst haben vor Polizeikontrollen und so, sondern ich möchte sagen, ja, so ist es und fertig. Und das beschreibst du ja auch so ein bisschen, dieses, wenn man alle Geheimnisse rauslegt, kann einem keiner mehr wehtun und keiner pressen.
Ja, das erstens. Und zweitens fällt man dann schwerer in seine alten Muster wieder zurück, weil man so weit schon sich rausgelehnt hat sozusagen.
Es kommt eine Verantwortung auch damit dann.
Ja. Genau.
Leute sehen das.
Maximilian ist sowieso und Roman auch so ein Hardcore-YouTube-affin. Ich hoffe, da kommt nochmal was irgendwie. Also es gibt so viel Input aus deiner spannenden Zeit bis hierher allein schon.
Du bist herzlich gerne eingeladen auf jeden Fall.
Sehr gerne. Ich habe noch gar nicht von den Geheimagenten-Sachen erzählt und so und von Auftragsmorden, die ich miterleben musste und so Sachen.
Wann bist du denn eigentlich nüchtern geworden?
Erster Lockdown 2020.
Oh.
Also ungefähr, ich bin 2019 mit dem Nerven, also war auch kurz vor Corona, da sind wir ungefähr zeitgleich reingegangen. Also.
Und hatte das was mit Covid zu tun? Also aufgrund der nicht vorhandenen Bedingungen, die es dann oder
anderen? Nee, tatsächlich nicht. Ich hätte weiter noch alles irgendwie bekommen können, aber die Sache war die, das werden wahrscheinlich Leute, die mein Schicksal teilen, kennen. Zum Entzug gehört auch Set und Setting.
Mhm.
Und wenn die Welt stillsteht und wenn nichts ansteht, ist der beste Moment, um sich zu kümmern und was zu machen, was normalerweise du nicht im Leben schaffst.
Mhm.
Und da jetzt irgendwie die Welt stillstand und ich irgendwie in der Zeit gerade auch mich getrennt habe, also wir uns getrennt haben, meine Freundin, und es hat irgendwie gerade gepasst. Und ich wollte es eh schon vorher machen. Also es hat eh schon, ich wollte es schon oft und habe es immer wieder vor mich hingeschoben.
Und das war der Moment.
Genau, das war dann der Moment.
Das ist interessant, zu dieser Zeit, finde ich, gab es so zwei Lager. Einmal die Menschen, die wirklich depressiv geworden sind und das alles sehr, sehr schwer ertragen haben. Und dann eine andere Gruppe Menschen, die gesagt hat, okay, ich kümmere mich jetzt um mich selbst, weil was anderes kann ich eigentlich gerade mit der Zeit gar nicht anfangen. Das hast du sehr gut genutzt, die Chance.
Genau. Und ich war jetzt sozusagen als Straßenapotheker so weit entwickelt, dass ich wusste, wie ich es machen kann, ohne wirklich sehr hart zu leiden.
Okay, also du hast kein Cold Turkey, sondern du hast dich runter reduziert.
Nee, es war schon, also ich habe bestimmt 8 oder 9 Cold Turkeys hinter mir und es war einfach Horror.
Ja.
Und mittlerweile habe ich dann gelernt, was es für Materialien gibt, die einem helfen, die keine Opiate sind und die man dann auch nach einer Woche wieder absetzen kann und so. Und wie gesagt, Set und Setting hat gepasst, das Timing war perfekt, der Wille war schon lange da und dann war es halt einfach.
Respekt.
Okay, also ein Selfmade-Ding, ja?
Ja.
Digga, was ist jetzt dein Beruf?
Freak. Ich bin Geiger, der im Moment gerade eine künstlerische Schaffenspause eingelegt hat, sagen wir so. Aber ich übe natürlich jeden Tag. Also die Geige ist...
Das musst du uns nicht sagen.
Ja, ja,
wir
klar.
glauben dir, dass
ja, ja,
du nee, jeden
ich will
Tag
sagen,
übst.
Das ist jetzt nicht so, dass ich die Geige irgendwie... Nee, die Geige ist noch ganz, ganz dabei. Aber im Moment spiele ich nur für mich. Ich spiele keine Konzerte, aber ich will natürlich wieder auf die Bühne. Aber eben ein bisschen auflockern das Ganze.
Ja, wie ist denn eigentlich die Beziehung zu deiner Schwester heute? Also du hast ja irgendwie dank ihr irgendwie die Geige bekommen. Musiziert ihr manchmal? Habt ihr überhaupt Kontakt?
Nein, nein. Also die Familie ist komplett am Arsch. Meine Mutter und meine Schwester haben auch schon seit 20 Jahren nicht mehr gesprochen. Mein Vater
oh,
auch nicht.
Die beiden auch?
Ja, ja. Also wir sind alle getrennt. Ich habe mal vor 10, 15 Jahren versucht, Kontakt aufzubauen und habe ein paar Mal angerufen. Aber sie war so abweisend, dass irgendwann mal hatte ich dann auch keinen Bock mehr.
Also ohne natürlich die anderen Familienmitglieder zu kennen, beeindruckt mich aber sehr, dass du... für mich augenscheinlich der Einzige aus dieser sehr dysfunktionalen Familie bist, der mit einer Lebenslust rausgegangen ist. Also natürlich kenne ich die anderen Mitglieder nicht, aber was ich jetzt so gehört habe, klingt das alles sehr traurig.
Ja.
Oder zumindest verbittert und irgendwie nicht so lebenslustig.
Also ich denke schon, meine Schwester ist, glaube ich, nicht sehr glücklich. Mein Vater ist einfach vom Typ her kein so
ein glücklicher Mensch.
Genau. Meine Mutter ist allerdings, die könnte auch einen eigenen YouTube-Kanal machen. Die hat auch so eine krasse Story. Die hat auch, die ist in Moskau geboren, hat ein fotografisches Gedächtnis gehabt, hat dann für Diplomaten an Botschaften in Westeuropa gearbeitet, ist dann in Paris abgehauen mit Nureyev, dem Balletttänzer. In den 60er Jahren ist dann untergetaucht, hat einen falschen Namen bekommen von der Frau des damaligen Außen- oder Finanzministers und so ganz, die hat auch ganz krasse Stories und so.
Filmreife Lebensgeschichte.
Genau. Bisher klingt es für mich trotzdem so, als wäre das alles ganz cool gewesen. Für Philipp war es dann wirklich einfach alles geil. Hab die ganze Zeit das Gefühl, dass da noch was dahinter ist. Da hast du ein gutes Gefühl, liebe Tamara.
Mhm. Ja.
Also okay, ich möchte der Frage gerecht werden, indem ich sage, mein Leben besteht aus Blut, Schweiß und Tränen. Natürlich auch viel Freude und viel Glück und ich habe viel gesehen, aber ich bin jetzt nicht der Typ, der so seine Wunden jetzt nach außen irgendwie teilt, aber ich bin schon ein Mensch, der, ich bin glücklich, aber ich habe eine verletzte Seele, aber mit der komme ich klar. Also
lass mal anders fragen. Mhm. Stell dir mal vor, hier sitzt ein 13-Jähriger am Tisch und der fragt dich, ob das cool ist, wenn er dein Leben leben würde.
Würde ich natürlich Nein sagen, weil das Risiko ist, dass wirklich was passiert ist. Die Chance, dass ich heute nicht hier sitze, war größer, als dass ich jetzt hier so glücklich sitze. Das heißt, das Risiko würde ich nicht eingehen. Aber wenn du aus so einer dysfunktionalen Familie kommst wie ich und wenn du diesen Wunsch und diese Energien hast, dann bin ich der Letzte, der dich aufhält. Also dann mach deine eigenen Erfahrungen. Klar, man sagt ja so, als guter Vater, bringt es nichts, wenn du deinem Sohn sagst, die Sackgasse betrittst du nicht, sondern am besten, du bringst ihn so schnell wie möglich ans Ende und so schnell wie möglich zurück.
Ja.
Und das würde ich versuchen.
Es ist so krass, weißt du, ich arbeite die ganze Zeit mit Katastrophen. Also, ne, alle um mich rum und mein ganzes Leben, früher waren es meine Freunde, war ich selber, heute arbeite ich mit den Kids, ich sehe so, ne. Aber es ist sehr, sehr selten, dass ich so ein krasses Talent, also ein Talent, das eine Weltkarriere möglich machen würde, dass das jemand gleichzeitig hat. Weil dieser Satz, den man früher mal den Kindern gesagt hat, wenn man gedacht hat, man tut was Gutes, du kannst alles sein, der ist gelogen und der ist scheiße. Und das hat überhaupt nicht geholfen, weil nein, du kannst nicht alles sein. Nicht jeder kann alles sein. Ja. Jetzt hast du aber dieses eine Ding gehabt, wo man gesagt hätte, da hättest du also viel mehr rausholen können. Und jetzt die Frage, die ich habe, wie geht's dir manchmal? Also wie ist es? Es gab ja bestimmt mal Momente, wo du dann David Garrett anschaust und mir gedacht hast, und wie ist es? Hast du manchmal das Gefühl, dass du da was liegen hast lassen?
Ich weiß, was du meinst. Ja und nein. Also klar, wäre schön, aber ich weiß ja, dass ich dieses Leben, diesen Stress, den wollte ich gar nicht, den hätte ich nie gut gefunden, das hätte mich nie glücklich gemacht. Deswegen denke ich, klar, natürlich in der idealen Welt hätte ich gerne, diese geldscheißende Milchsaukuh, oder wie heißt das?
Wollmilchsau.
Doch, genau so heißt es.
Die geldscheißende Milchsaukuh.
Ja, irgendwie sowas. Genau, ja. Klar, natürlich. Am liebsten wäre ich Superstar, kann alles und muss nichts dafür tun. Ja, klar. Aber ich weiß ja, was dahinter steht und ich weiß ja, jeden Morgen, wenn ich ausschlafen kann, bin ich glücklich, dass ich. Ja,
das war wunderbar, was du gerade gesagt hast.
Und vor allem, dass du überhaupt aufstehen kannst.
Nein, also Bro, wirklich. Weil das ist es nämlich. So dieses Hinterhertrauern von Dingen, was so viele Menschen machen. Dafür müssen die nicht ein Talent gehabt haben, sondern tausend andere Sachen. Aber sie denken nicht zu Ende, was das heißt. Genauso wie sie dann der Nina. Oh, ich will auch dieses Geld haben und dieses und das Leute mir einfach so das oder das. Mhm. Aber sie denken nicht darüber nach, was das wirklich heißt. Mhm. Was das kostet, dazukommt.
Ja. Genau, und ihr dürft ja auch nicht vergessen, ich hatte ja Karriere, ich war ja 20 Jahre unterwegs und hab ja gespielt, hab ja alles erlebt. Ja, also ich hatte das.
Genau, aber du hast dich entschieden, so du
aber es ist natürlich nicht so weit gegangen, wie es hätte gehen
können. Du hättest es nicht feiern können.
Genau. Ich hätte für andere Sachen, wäre ich, glaube ich, den ganzen hundertprozentigen Weg gegangen. Wie ich vorhin gesagt, so Jetpilot, irgendwie, keine Ahnung, Formel-1-Fahrer oder so.
Was du dir selber ausgesucht
Genau, da wäre ich wahrscheinlich den vollen Weg gegangen, aber das Geigending, ich weiß natürlich, wie schön das ist und ich liebe das, aber das war trotzdem nicht meins.
Ja.
Und dafür war ich nicht bereit, alles zu opfern.
Und vielleicht liebst du es auch heute wieder, weil du als erwachsener Mann natürlich darüber reflektiert nachdenken kannst, aber es gab ja auch schwierige Zeiten, wo du das Geigen mal nicht so sehr geliebt hast.
Ja,
ne?
Ja, ja, klar.
Und vor allen Dingen, weil es auch
und das kam auch von außen. Das, was ich jetzt liebe, kommt von mir, von innen.
Ja,
und auch wenn ich nur für mich zu Hause spiele, ey, es ist so wunderschön, wenn ich mir zum Beispiel so Play Along Bach oder Vivaldi und spiele dann zu Hause dazu mit nachts und so. Das ist, da kommen mir manchmal die Tränen und ich bin einfach glücklich und es ist mir egal, ob da jemand zuhört oder nicht. Das ist so eine Katharsis. Du wachst auf als neuer Mensch irgendwie. Das ist wie eine Neugeburt.
Nee, also ich find's Hammer. Ich liebe krasse Leute und das ist, du bist ein krasser Typ und ich bin echt froh, dass du so drauf blickst, weil es gibt nichts Traurigeres als verbitterte Menschen,
die wehmütige
was liegen
Menschen
haben lassen. So, ne? Und dann das Gefühl haben, irgendwie
Und der Horizont hat immer die gleiche Entfernung. Also ich kenne so viele Leute, die top sind und die immer noch das Gefühl haben, sie haben nichts erreicht und müssen irgendwie weiter und so. Gerade reiche Leute, die wollen noch mehr Geld. Ich verstehe das nicht.
Der Horizont hat immer die gleiche Entfernung.
Der Horizont hat immer, egal wie fett deine Limo ist, deine Villa ist, deine Yacht ist, du kannst noch eine viel fettere haben.
Ja. Also, ja, das ist so.
Wenn du dich daran orientierst, wirst du nie glücklich.
Oder wenn zum Beispiel Konzerne irgendwie Sirenen loslegen lassen, weil ihr Reingewinn von 2,4 Milliarden auf 1,8 Milliarden gesunken ist. Sie haben immer noch 1,8 Milliarden Reingewinn. Also wer macht denn deswegen jetzt ein Fass auf?
Ey, und nur noch mal zum Verständnis, ne? Nur weil er sagt, dass das für ihn an seiner Lebensrealität eine gute Idee war, heißt das nicht, dass er hier Kriminalität glorifiziert. Ganz im Gegenteil. Es war einfach in seiner Lebensrealität eine gute Idee, weil er heute hier mit uns darüber reden kann. Das war die Begründung. Nicht, geh raus, schmuggel Diamanten.
Nein,
das stimmt,
nein.
Ja, das stimmt.
Weil egal wie perfekt oder unperfekt der Lebensweg ist, jeder muss ja irgendwie selber gucken, mit seinen Dämonen oder wie auch immer wir das nennen wollen, klarzukommen und mit auch mit einer verletzten Seele irgendwie liebevoll umzugehen, wertschätzend umzugehen und sie einfach anzunehmen, das ist etwas, ja, das würde ich am liebsten jedem Menschen irgendwie geben können. Das und ist eine sehr schöne Sichtweise.
Der Kreis schließt sich ja tatsächlich dabei, dass du das eigentlich wolltest.
Ja.
Du wolltest es.
Ja.
Weißt du, du wolltest genau dieser Mann sein. Du wolltest eigentlich auch, dass wenn du reinkommst, dass sie nichts sagt. Ja, du siehst aus, als hättest du die letzten 40 Jahre Geige gespielt.
Nee, genau.
Weißt du? Deswegen bist du auch so, weil das ist kein Scheitern so. Sondern du hast das alles.
Ich sehe mich auch noch nicht am Ende. Ich habe noch das Gefühl, dass noch alles passieren kann.
Und das ist aber auch ein Gefühl, was sehr wertvoll ist. Und zwar zu glauben, dass man noch nicht am Ende ist. Weil manchmal hat man natürlich auch einen Down und denkt sich, ey, alles läuft nicht so, wie es laufen soll. Aber dieses Gefühl ganz tief drin, das hatte ich früher auch schon oft in Jobs, in denen ich nicht sein wollte oder in Situationen, die für mich persönlich unaushaltbar waren. Ich wusste, ich bin noch nicht am Ende. Und das habe ich in der Vorbereitung so gelesen, diesen Satz schon, und dachte mir, ja, das ist zum Beispiel bei mir die Motivation, die mich immer weiter antreibt, das Gefühl, nicht am Ende zu sein. Finde ich sehr schön.
Schön.
Ich bin am Ende.
Ich
im Kopf.
Ja, auch.
Viel Input in kurzer Zeit.
Ja, ja. Ihr seid es ja gewohnt. Bei mir dreht sich auch langsam der Schädel.
Ja, die armen ADHSler.
ADHS-Diagnose da bei dir?
Das habe ich sicherlich nicht.
Nicht.
Sicherlich
nein,
nicht.
Nein, du nicht.
Okay. Ich rede niemandem eine Diagnose drauf.
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, gibt es ADHS-Leute, die total wie ein fetter Kater die ganze Zeit rumhängen?
Gibt's
es
schon.
Ja,
okay, dann.
Der hat eine Katze auf seinem... Also das ist wirklich, das war doch jetzt ein Witz, oder? Schau mal sein T-Shirt, was da drauf ist. Weißt du, mal werden ja so, also mir reizt es dann so, ne? Ich hab jetzt auch mal den Kopf für dich zumachen hier ein bisschen.
Der fette Kater.
Was hast du denn nicht gerade?
Der war gut, das war erfrischend.
Lass mich gerne belehren, wenn du keine
Weil dein Mund zumindest ist ja nicht...
Wir sind keine Ärzte, wir sind keine Therapeuten. Sind
ja, was haben wir noch für zwei, drei Punkte auf der Agenda? Zum einen dürft ihr uns immer schön an die E-Mail-Adresse gh@swr3.de schreiben, was euch auf der Leber rumquält. Und damit sind wir raus, verehrte tschüss. Freunde. Schön, weil
vielen
dieser
Dank.
Abend.
Danke,
toll,
tschüss.
Dass ihr dabei wart.
Vielen Dank.
Danke.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Und dann noch ein besonderer Podcast-Tipp, weil wir diesmal auch viel über das Thema Schule gesprochen haben.
40 Kinder in einem Jahrgang. Durchgefallen. Im allerersten Schuljahr. Das ist die Realität an der Gräfenau-Grundschule in Ludwigshafen-Hemshof.
Gerade im Hinblick auf die Kinder kannst du nicht weitergehen.
Was läuft hier falsch? Liegt es an den Kindern, den Lehrkräften oder an unserem Bildungssystem?
Also die Kinder sind nicht daran schuld, wenn wir als Schule nicht gut funktionieren.
Aber es geht um mehr als die 40 Schüler der Gräfenau-Schule. Es geht um die Frage, warum Schule gerade die Kinder im Stich lässt, die sie am meisten brauchen.
Wer aus ungünstigem Umfeld kommt, der hat im Leben meistens nur eine einzige Chance.
Es geht um ein überfordertes System.
Ich muss dann irgendwann sagen, da komme ich nicht weiter.
Und es geht um uns alle.
Unsere Schulen heute sind unsere Gesellschaft morgen.
Mein Name ist Lisa Graf. Im Podcast Durchgefallen mache ich mich auf die Suche nach Lösungen, wie Schule zu einem Ort werden kann, an dem alle Kinder eine Chance haben. Durchgefallen. Wie Schule uns als Gesellschaft spaltet. Alle 5 Folgen in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.